herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian. Und normalerweise sitzt hier mit mir der bezaubernde, unfassbar scharfsinnige, coole, kompetente, nette, mir fällt nichts mehr ein, Daniel. Aber ihr ahnt es, wenn ich so anfange, der ist heute nicht hier. Ihr hattet euch nach der Folge erhängt, dem mysteriösen Todesfall des Cem in Hamburg, verstärkt gewünscht, dass Laura, unsere ehemalige Mitbewohnerin, doch nochmal unser Gast sein möge. Sie hatte sich das auch gewünscht und es ist schneller wieder eingetreten als eigentlich geplant, denn sie vertritt heute Daniel, der leider diese Woche passen muss. Und ja, ich wollte nicht eine Woche ohne Veröffentlichung sein, deswegen springt sie heute ein. Laura,
hallo.
Cool, dass du da bist.
Ja, ganz lieben Dank für die Anfrage. Ich habe mich irre gefreut und ich muss mich jetzt noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich tatsächlich dein einziger Sparringpartner jetzt bin und mich nicht so hinter Daniel noch so ein bisschen verstecken kann. Aber das kriegen wir hin.
Ja, das kriegen wir definitiv hin. Ich denke, das wirst du absolut hervorragend machen.
Danke, danke.
Ich bin deinem Wunsch gefolgt und habe dir einen spannenden, mysteriösen Cold Case mitgebracht. Ich denke, da werden wir gut ins Spekulieren kommen.
Cool.
Und ja, ich traue dir definitiv zu, Daniel absolut Gebühren zu ersetzen. Ich meine, niemand kann ihn wirklich ersetzen.
Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Er ist und bleibt ein Original, aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an Daniel. Und ja, ich tue mein Bestes und ich bin sehr gespannt, was du herausgesucht hast heute.
Ja, ich habe einmal bereits eine Folge gemacht, wo Daniel keine Zeit hatte. Da hat die liebe Steffi von Mord und Totschlag ihn vertreten. Und es fühlt sich einfach ein bisschen an wie Fremdgehen, das muss man so sagen. Aber
ich dir.
In diesem Fall bleibt es ja in der WG-Familie, deswegen,
ja. Ja. Ihr seid ja auch schon ein sehr, sehr jahrzehntelang eingespieltes Pärchen sozusagen.
So ein bisschen wie so ein altes Ehepaar manchmal.
Genau,
ne?
Das, ja. Oder so wie die alten, beiden alten Männer von der Muppet Show, die so vom Balkon so kommentieren.
Ich stelle das manchmal auch erschreckt fest, wenn ich dann so irgendwie Folgen höre, dass wir manchmal wirklich wie so ein altes Ehepaar rüberkommen. Aber naja, gut, nach, wie gesagt, 20 Jahren Freundschaft und vier gemeinsamen WG-Jahren, da ist das ja irgendwie logisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich fand euren Live-Auftritt übrigens richtig cool, wollte ich nochmal hier offiziell sagen. Ich habe auch jetzt, das sieht man jetzt nicht, aber ich habe auch jetzt meinen Blutrausch-Podcast-Pullover an, der extrem gemütlich ist. Also wirklich mein Lieblingspullover geworden. Das würde ich nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Der ist echt cool. Und ich habe mit Freude gesehen, dass ihr auch mehrere andere Auftritte noch jetzt im Petto habt. Echt cool. Also da nochmal die Klammer.
Das war jetzt keine bezahlte Werbung, die Laura da getätigt hat.
Leider
für,
nicht.
Für unser
ich warte
Merch.
Immer noch. Ja.
Tatsächlich haben wir, um das mal ganz kurz zu erwähnen, das Merch wirklich auch danach so ein bisschen ausgesucht. Wo kriegt man vernünftige Qualität auch für das Geld? Ne? Also wie du schon sagst, so der Pulli ist bequem. Ich habe hier ein Blutrausch-Podcast-T-Shirt an natürlich, stilecht zur Aufnahme. Wenn ihr Bock auf Merch habt, dann schaut mal im Shop vorbei. Bei unserem Instagram-Linktree findet ihr den Link dazu. Da findet ihr auch den Link zu unserer Ko-Fi-Seite, wo ihr ja mit einer kleinen Spende den Podcast unterstützen könnt. Ursprünglich wollten wir da Geld sammeln für neues Equipment. Jetzt weihe ich hier neues Equipment ein. Das wurde uns allerdings geschenkt von The T-Bone, eine Audiofirma. Herzlichen Dank nach draußen.
Wow.
Ich fühle mich jetzt echt wie so ein Profi hier.
Du siehst auch total professionell aus jetzt. Unfassbar.
Ja, das ist ein cooles Setup. Jetzt hat unsere Ko-Fi-Seite eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, aber wer noch was spenden möchte, kann das tun. Das Geld fließt dann einfach in, weiß ich nicht, einen Privathubschrauber, den ich mir irgendwann kaufe. Oder man weiß nicht.
Ihr könntet so, so Verleih-Packages so schnüren und dann immer Gästen mit so einem richtig miesen Mikro, so wie ich wahrscheinlich, das dann so leihweise zur Verfügung stellen, per Einschreiben.
Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee.
Meine ich auch halb ernst, ehrlich gesagt. Aber also für alle, die das jetzt nicht sehen können, Fabian hat hier natürlich mega fette Kopfhörer auf und aus meinem Bildschirm sozusagen links ragt so ein ultra professionelles Riesenmikro, wie im Radio, so von oben runter gehängt.
Ja, ich fühle mich auch cool. So ein bisschen wie im Radiostudio, wenn wir da unsere Sessions haben. Das fühlt sich so ähnlich an. Und diese Kopfhörer, die ich hier trage, die haben auch diese Wirkung, dass die so die komplette Außenwelt komplett abschalten und man wirklich so in der Aufnahme ist. Und das ist schon irgendwie ein stranges Gefühl, weil das bisher noch nie so war zu Hause. Jetzt fühlt sich das zu Hause auch ein bisschen wie ein Studio an. Naja, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich bin ja so ein Technik-Loser, wie lange es dauert, bis ich hier die richtigen Einstellungen gefunden habe, dass der Ton auch perfekt ist, aber also das Setup steht jetzt, ich arbeite dran.
Sehr cool. Okay, dann leg mal los, Fabian. Ich nehme an, es geht jetzt nach Spanien. Scherz. Das wäre auch sehr gemein ohne Daniel.
Ja, das wäre total gemein. Ich habe ja auch angekündigt, ich werde diesen Running Gag so ein bisschen noch weiter reiten mit der Spanien-Folge und heute ist Folge 99, Folge 100 ist schon geplant. Ich mache das mit Spanien irgendwann in den 100ern, mal gucken. Ne? Also die 100, das wird auf jeden Fall ein cooles Ding, da freue ich mich drauf. Da werden wir uns an einen Fall wagen, der für mich so der Ursprung meiner True-Crime-Begeisterung ist. Ein historischer Fall, den eigentlich jeder kennt, aber die meisten dann doch nicht im Detail und in erschöpfender Breite. Da werden wir uns auf die Spuren von Jack the Ripper begeben, endlich.
Sehr cool. Ja. Da hatte ich auch gerade dran gedacht. Sehr interessant.
Das dann in Form einer Doppelfolge tun, weil das einfach so viel Stoff hergibt. Aber heute sind wir einfach nochmal ganz normal auf der True Crime Reise und wir begeben uns in das Land, das True Crime Fälle produziert wie kein anderes, in die Vereinigten Staaten, in den Bundesstaat Iowa. Einer dieser Staaten, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt ja so ein paar, die keine Ahnung, kennt jede Sau irgendwie, die Neuengland-Staaten oder New York oder Kalifornien, Florida, was weiß ich was. Aber Iowa ist so einer von denen, die so ein bisschen unterm Radar fliegen.
Ja, das glaube ich. Also das Einzige, was ich über Iowa beitragen kann, ist auch nur, dass es einen extrem coolen Basketballspieler in den 90ern gab, der zufälligerweise für die Telekom Baskets Bonn gespielt hat. Der hieß Hearl Beecham und das war der sogenannte Gunman aus Iowa. Also passt auch so ein bisschen. Also natürlich schoss er nur mit Bällen, nämlich sehr gute Dreier. Ich fürchte, heute geht es um andere Geschütze.
Den Namen kenne ich tatsächlich, obwohl ich ja gar kein so Basketball-Crack bin wie du. Wahrscheinlich hast du tatsächlich mal von dem gesprochen und ich habe es einfach mir dadurch...
Wahrscheinlich. Gemerkt. Das war mein absoluter Crush, irgendwie 1998 oder so, also sportlich gesehen.
So. Ja, dazu kommen wir später zurück, würde ich sagen.
Der war sogar tatsächlich auch mal, Entschuldigung, dass ich da nochmal eine Randnotiz machen muss, der war einmal in den Medien, weil er irgendwie auch tatsächlich in irgendeinen True-Crime-Fall verwickelt war, weil er, glaube ich, irgendjemand über den Haufen geschossen hat, der einen seiner Familie bedroht hatte oder so. Also irgendwas war da auch so ganz komisch. So ein typischer Ami-Fall, weißt du, so, hier, du hast mal ein Grundstück betreten, jetzt schieße ich dich und weiß nicht. Also es war, hatte ein komisches Ende oder komische Schlagzeile nach seiner aktiven Karriere.
Da teilen wir das Schicksal so ein bisschen. Sportler, die man in ihrer sportlichen Zeit sehr bewundert hat, die dann so ein bisschen True-Crime-Stoff produziert haben, vor gar nicht allzu langer Zeit, Cain Velasquez, ein UFC-Urgestein, MMA-Kämpfer, für mich persönlich das beste Schwergewicht aller Zeiten, war zwischenzeitlich inhaftiert, weil er auf einen Mann geschossen hat, der seinen Sohn missbraucht hat. Also,
oha.
Also Velasquez hat erfahren, dass jemand seinen Sohn missbraucht hat in so einem kirchlichen Recreation Center und ist dann wutentbrannt dahin gefahren und wollte ihn erschießen, hat ihn aber nur verletzt und war dann einige Zeit inhaftiert, ist jetzt wieder auf freiem Fuß.
Ja, bei Hearl Beecham war das übrigens auch so noch zur Ergänzung, dass das Gerichtsverfahren dann eingestellt wurde und gerechtfertigterweise in amerikanischem Rechtssinne sozusagen gehandelt hatte damals.
Ja gut, der ist ja teilweise auch Auslegungen unterworfen, über die wir hier so ein bisschen den Kopf schütteln. Dazu werden wir im Laufe des Podcasts noch kommen. Ich weiß nicht, ob dir der Fall Dirin Dede bekannt ist. Das ist ein junger Deutsch-Türke aus Hamburg gewesen, der im Zuge eines Austauschjahres in den Vereinigten Staaten ums Leben gekommen ist und dessen Mörder tatsächlich auch auf freiem Fuß ist, weil er sich eben im Rahmen einer bestimmten Doktrin bewegt hat, die dieses gewalttätige Verhalten oder dieses Schießen auf einen vermeintlichen Eindringling rechtfertigt.
Ja, irgendwas klingelt bei mir. Ja, bin ich sehr gespannt.
Dazu werden wir
Sehr.
noch kommen.
Ja.
Ja, zurück nach Iowa, ein Bundesstaat, der mir persönlich als großen Musikfreund eigentlich nur dadurch ein Begriff ist, dass dort die Band Slipknot herkommt, beziehungsweise die Mitglieder der Band Slipknot.
Ja.
Und die haben Iowa tatsächlich auch mal irgendwann so beschrieben, dass man da zwangsläufig irgendwie harte, hasserfüllte Musik machen muss, weil man da sonst nichts zu tun hat und Iowa so furchtbar langweilig ist.
Alles klar.
Wir begeben uns nach Des Moines, das ist die Hauptstadt von Iowa, eine etwa 200.000 Einwohnerstadt, meines Wissens nach vielleicht ein bisschen größer, aber so um den Dreh, ich glaube 220.000, nagelt mich nicht darauf fest. Und wir begeben uns ins Jahr 1982, also mein Geburtsjahr. Wir richten unser Augenmerk auf die Familie Gosch, beziehungsweise den zu diesem Zeitpunkt 12-jährigen Johnny Gosch, der am 12. November 1969 eben in Des Moines geboren wurde. Von Johnny habe ich dir, oder eigentlich John David Gosch, aber ja, John David, ne, das ist dann, da geht Johnny leichter über die Lippen. Von Johnny habe ich dir ein Foto geschickt. Ich habe dir generell einige Fotos zum Fall
Ja.
geschickt. Das ist
Ah ja.
natürlich der Junge ganz am Anfang.
Der sieht ja sehr brav gestriegelt und geschniegelt sozusagen aus, mit so
Ja,
einem
so.
ganz harten Seitenscheitel und so ein bisschen so einer Beatles-Gedächtnisfrisur, sage ich mal, ne? So ein Pilzkopf, so ein bisschen.
Ja, so absolut zeitgemäß, ne?
Wann war er geboren? Sorry, ich mache das so ein bisschen wie Daniel, dass ich mir so ein paar harte Fakten aufschreibe,
Das ist
um hier
überhaupt
zu.
kein Problem. 12. November 1969.
Okay.
Also in diesem September 1982, in dem wir uns befinden, noch 12, so an der Schwelle zum 13. Geburtstag quasi. Er lebt mit zwei Halbgeschwistern bei seiner Mutter und die hat eine etwas schwierige Zeit hinter sich. Die war bereits einmal verheiratet. Ihr Ex-Mann ist allerdings an Krebs gestorben. Ihr ganzes Hab und Gut wurde im Zuge eines Tornados vernichtet. Also das ist eine
Oh,
Frau, die
Gottes
irgendwie so im
Willen.
Laufe ihres Lebens relativ viel so durchmachen musste, aber immer wieder quasi weitergemacht und ihre kleine Familie zusammengehalten hat.
Und die beiden älteren Halbgeschwister kamen sozusagen von einer früheren Beziehung oder waren.
Genau, die kommen von einer früheren Beziehung zu eben diesem am Krebs verstorbenen ersten Ehemann.
Ja.
Nach einiger Zeit lernt sie einen neuen Mann kennen, Leonard, heiratet ihn und später kommt dann Johnny als gemeinsames Kind zur Welt. Leonard nimmt auch die beiden Halbbrüder, also die beiden Jungs aus erster Ehe, so mit als, ja, wie eigene Kinder auf quasi. Und endlich scheint sich das Blatt so ein bisschen zu wenden und familiäres Glück auch einzukehren für Johnnys Mutter. Johnny wächst da ganz behütet auf, so ein bisschen erst, wie gesagt, das Nesthäkchen. Die Eltern Doreen und Leonard achten da so ein bisschen besonders auf ihn. Ich, ja, keine Ahnung, es wird immer so beschrieben, dass er da, wie gesagt, so ein bisschen der Augenstern war und einfach, ja, so ein super netter, höflicher, zuvorkommender Junge. Die beiden größeren Brüder, die sind dann schon so langsam der elterlichen Fürsorge entwachsen, schon so Richtung College gegangen, also Selbstständigkeit, und Johnny so als kleiner Nachzügler. Der war eben so ein bisschen besonders behütet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn man dann vielleicht noch nicht als Frau damit gerechnet hat, noch einmal ein Kind bekommen zu können, dann den Mann sozusagen dann dazu doch noch endlich trifft nach den Schicksalsschlägen, genießt man da sicherlich alles nochmal ganz besonders. Gerade wenn man vielleicht auch vor Augen hat, dass es eventuell das letzte Kind sein wird, was man dann bekommen wird, ne? Dass es das letzte Mal ist, dass man, weiß nicht, schwanger ist, dass man die ersten Schritte begleitet und so weiter. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann so ein bisschen auf den Johnny sehr Acht gegeben hat und ja.
Ja, zumal ich denke, dass man eben auch mit allen Kindern so eine gewisse Gefühlsebene assoziiert. Also die beiden älteren Jungs, die werden irgendwie natürlich eine sehr starke Verbindung emotionaler Art zu ihrem verstorbenen Mann gewesen sein. Und Johnny jetzt auch so ein bisschen vielleicht auch diesen Neubeginn, diese neue Hoffnung irgendwie symbolisieren, die sie dann in dieser neuen Ehe mit Leonard eben gefunden hat, nach diesen Zeiten voller Schicksalsschlägen.
Ja.
Er wird auf jeden Fall als herzensguter und sehr hilfsbereiter junger Mann beschrieben, dessen Mutter, also Doreen, allerdings so ein bisschen sehr, sehr fürsorglich ist. Wahrscheinlich eben auch, weil sie eben gelernt hat, was Verlust bedeuten kann, wie schnell sowas gehen kann. Die Eltern beschließen sich bewusst dazu, Johnny auch irgendwie den Wert von materiellen Gegenständen, auch den Wert von Geld näher zu bringen und so musste er schon als Junge, als Kind kleinere Jobs annehmen, um sich eigene Wünsche erfüllen zu können, also größere Wünsche. So kommt es dazu, dass er relativ früh schon einen Job als Zeitungsjungen in der Nachbarschaft bekommt und demnach geht, um sich irgendwann ein besonders hochwertiges Fahrrad kaufen zu können, das er sich wünscht.
Klassisch irgendwie, ne? Kann man sich so direkt so ein bisschen vorstellen, in so einer amerikanischen kleinen Stadtsiedlung oder Vorortsiedlung, dann, dass der Junge irgendwie so die Zeitung dann austrägt oder irgendwo an die Tür wirft sozusagen, ne? Und sich dann ein heiß ersehntes Fahrrad davon kauft. Das ist doch schön.
Ja, auf jeden Fall.
Es wirkt auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr idyllisch.
Ja, aufgrund der Fürsorge und der Besorgnis seiner Mutter geht er diesem Job als Zeitungsjunge allerdings nicht alleine nach, sondern er wird immer entweder von Vater oder Mutter begleitet, denn es ist in den frühen Morgenstunden. Also er muss dann wirklich früh das Haus verlassen und noch vor dem ersten Morgengrauen vor Schulantritt seine Zeitungen verteilen. Und so hat es sich eingebürgert, dass die Zeitungen auf so einen kleinen Bollerwagen gepackt werden. Einer der Elternteile ihn begleitet, meist der Vater, und auch der Familienhund mitgenommen wird, um dem dann schon so den Auslauf am frühen Morgen zu ermöglichen.
Wow, also auf jeden Fall ein ordentliches Engagement von den Eltern, finde ich, ne? Aber gut, wenn es der Fürsorge oder der Sorge wahrscheinlich eher geschuldet ist und man den Hund hat, der morgens dann rum einmal seine Tour machen möchte, dann passt das ja dann wahrscheinlich für die Familie so. Ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Tradition, oder? Ja.
Ja, auf jeden Fall, aber ja, also es ist so je nach Quelle so ein bisschen verschieden, aber es wird halt immer wieder davon berichtet oder man kann davon ausgehen, den verschiedenen Berichten nach, dass er immer so zwischen 4 und 5 das Haus verlassen hat, um die Zeitungen auszuteilen. Und er war dann meistens so gegen 7 am Ende seiner Route und hat sich dann halt für die Schule fertig gemacht. Das ist schon ein ganz schönes Pensum so am frühen Morgen und auch als Elternteil, je nachdem, in welchem Maße du vielleicht dann noch berufstätig bist oder wie du eingebunden bist, natürlich auch noch ganz schön was du vor deinem eigentlichen Tag dann noch wegpacken musst erstmal.
Total. Vor allem, wenn man dann um 4 Uhr praktisch mit dem Bollerwagen unterwegs ist, dann steht man ja, ich sag mal, mindestens um 3:30 auf und frühstückt noch eine schnelle Sache oder so, ne, zieht sich an. Da muss man dann schon ordentlich früh auch ins Bettchen gehen, würde ich mal sagen. Ne? Gerade wenn man dann mit 12 wahrscheinlich eher schon einen höheren Schlafbedarf hat oder dann eher später ins Bett gehen möchte oder so, ne? Und da jetzt nicht irgendwie um 7 oder 8 Uhr schon auf der Matratze liegen möchte, ne? Aber ja, ist wahrscheinlich auch ein gutes Learning, sage ich mal, gewesen für den Johnny, ne? Dass er dann halt auch für seinen Traum von seinem Fahrrad halt auch ein bisschen härter dann arbeiten musste, ne? Und das sich dann verdient hat.
Ja, das ist sicherlich keine schlechte Sache. Also ich kann mich erinnern mit, weiß ich nicht, 10, 11 oder so, 12, keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen, aber so um den Dreh hat mein Vater mich auch mal mitgenommen auf eine Nachtschicht, wo er gearbeitet hat und hat dann einfach so gesagt, pass auf, hier verdiene ich mein Geld, da kommt das her, behalt das im Hinterkopf, wenn du irgendwelche Wünsche hast, wisse zu schätzen, wo das herkommt, ja. Und keine Ahnung, wähle halt auch mit Bedacht, was du haben möchtest, so, ne, gibt das also, so, ja, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, definitiv.
Also, das glaube ich dir, weil man hat ja als Kind so eine andere Wahrnehmung, sage ich mal, von Eltern haben irgendwie immer Geld, Eltern könnten gefühlt immer irgendwie die Süßigkeiten oder die Spielsachen einem kaufen, machen es dann aber nicht gemeinerweise, ne, und dann nochmal wirklich vor Augen geführt zu bekommen, wie bei deinem Vater, wie lange er dann halt auch arbeiten muss oder wo er genau arbeiten muss, das glaube ich auch, das hat er bestimmt sehr, sehr nachhaltig und sehr klug damals so dir vor Augen führen können.
Ja, das war auf jeden Fall eine total interessante Erfahrung und genau wie du schon sagst, es hat einem dann einfach so ein bisschen ja diesen Wert des Geldes und dann eben auch den Wert verschiedener Anschaffungen einfach näher gebracht. Ne? Da werden dann aus irgendwie austauschbaren Gegenständen ganz schnell irgendwie Dinge, von denen man weiß, okay, da wurde wirklich harte Arbeit rein investiert, das weiß ich jetzt anders zu schätzen als vorher. Wie auch immer, ich halte diese pädagogische Maßnahme der Familie Gosch auf jeden Fall auch für eine gute, Johnny da für seine Wünsche arbeiten zu lassen. Und das soll er auch am Morgen des 5. September tun. Es ist ein Sonntag, der Sommer neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Am Samstag, dem 4. September, war die Familie Gosch bei Nachbarn zum Barbecue, also so ganz klassisch, wie man das aus amerikanischen Filmen und Serien kennt. Mhm. Und als man dann nach Hause kam und die Mutter Johnny ins Bett schickte, ist er nochmal umgekehrt aus seinem Kinderzimmer nach unten ins Wohnzimmer gekommen und hat den Wunsch geäußert, diesmal alleine Zeitung austragen zu gehen. Also an diesem Sonntag, den 5., da möchte er einen Schritt Richtung, ich bin jetzt ein großer Junge, machen und möchte diese Zeitung eben alleine austragen, möchte diese elterliche Begleitung nicht mehr haben. Das ist ungewöhnlich, denn er hat vorher noch nie Tendenzen dieser Art geäußert, aber Eltern wissen natürlich auch, dass Kinder irgendwann so ein bisschen autonomer werden, flügge werden und es ist natürlich auch das Richtige, sie dabei ja, sukzessive zu unterstützen, jetzt nicht unbedingt ins kalte Wasser zu stoßen, aber diesem Wunsch nach Autonomie dann doch irgendwie auch nachzukommen.
Ja, kommt ja auch manchmal bei Kindern dann einfach plötzlich um die Ecke oder vielleicht hat es schon länger in ihm gegärt und er hat sich da dann ein Herz gefasst und das zum ersten Mal geäußert, ne? Weiß man ja auch nicht. Okay, das heißt, da ist er dann zum allerersten Mal ohne Eltern unterwegs an dem Sonntag, auch ohne Hund oder mit dem Hund auch?
Mit dem Hund. Also genau, wie lange das jetzt in ihm da irgendwie gearbeitet hat, ob das eine spontane Idee war oder ob das schon etwas war, was ihn länger umgetrieben hat, das können wir nicht sagen. Für seine Mutter beziehungsweise seine Eltern kam das an diesem Samstagabend dann doch aus heiterem Himmel. Sie stimmt dann auch zu, dass er am nächsten Morgen alleine gehen kann, hat da so ein bisschen Bedenken. Also ihr ist nicht wohl mit der Situation, vielleicht auch, weil sie sich da so ein bisschen von dem Ereignis überfahren fühlt und das nicht hat kommen sehen. Aber Johnny beruhigt sie, geht wiederum in den ersten Stock in sein Zimmer, kehrt noch einmal zurück ins Wohnzimmer, um seiner Mutter zu sagen, dass er sie sehr liebt, verschwindet dann letzten Endes in sein Zimmer, um schlafen zu gehen. Speziell diese Rückkehr, dieses nochmal ihr seine Liebe versichern, wird die Mutter im Nachhinein als schlechtes Omen werten, als Zeichen dafür, dass da schon feststand, was passieren würde, denn wie du dir denken kannst, wird Johnny Gosch am nächsten Tag von dieser Zeitungsrunde eben nicht zurückkehren, sondern verschwinden.
Ja, ach Mensch, da habe ich jetzt schon einen kleinen Kloß im Hals, der arme Johnny.
Ja, was dir diesen Kloß vielleicht ein bisschen mindert, was diesen Kloß vielleicht etwas mindert, ist die Tatsache, dass wir nicht wissen, was genau passiert ist. Ich werde dir eine Geschichte erzählen von einem mysteriös verschwundenen Jungen, von verschiedenen Lösungsansätzen. Aber ich werde dir auf jeden Fall heute keine Geschichte von irgendeinem bluttriefenden Kindermord erzählen, Gott sei Dank. Also
das ist gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, okay. Ja, aber ich finde auch, das ist auf jeden Fall, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das sonst so war mit Johnny und seinen Liebesbekundungen an seine Eltern, aber es ist jetzt aus meiner Sicht ja schon eher für 12 Jahre, sag ich mal, ein bisschen ungewöhnlicher, dass man da jetzt nochmal zurückkommt und sagt, Mama, ich hab dich übrigens total lieb oder so, ne? Also kann natürlich trotzdem so sein, aber gerade wenn er dann extra nochmal runterkommt und eigentlich schon in Richtung Bett wollte, ja, kann ich verstehen, dass das dann im Rückblick einem nochmal so stärker in die Erinnerung tritt. Und eigentlich auch schrecklich, dass die Mutter da jetzt eigentlich schon von ihrer Intuition her ein schlechtes Gefühl hatte, ne? Total interessant auch.
Ja, ich glaube, dass man das häufig tut als Kind, doch wenn man dann irgendwie einen Wunsch erfüllt bekommt, dass man dann einfach nochmal den Eltern sagt, ich hab dich lieb, Papa oder
das
Mama.
Stimmt, das kann gut sein. Ja.
So habe ich das immer betrachtet.
Ja, dass er dankbar war, dass sie ihm das vielleicht auch einfach zutraut, so, ne?
Genau, dass man ihm einfach diesen Wunsch nach Autonomie zugesteht und eben diesen Schritt gehen lässt. Vielleicht gerade, weil sie an sich eher vorsichtig war und er vielleicht damit gerechnet hat, dass das ein stärkeres Ringen wird, bis sie dann letzten Endes Ja sagt. Ne? Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Rückschaufehler von seiner Mutter.
Ja, das habe ich auch gedacht, dass man im Nachhinein das dann so nochmal anders bewertet natürlich.
Genau, wir hatten diesen Fall Festival, da ist auch eine junge Frau auf einem Festival an einem See unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen und bevor sie aufgebrochen ist zu diesem Festival, ist sie auch zur Mutter gegangen und hat nochmal gesagt, dass sie sie liebt und die Mutter hat auch das dann im Nachhinein so als schlechtes Omen gesehen und ich denke, das sind vielleicht so gar nicht so ungewöhnliche Handlungen, solche spontanen Liebesbekundungen so aus der Euphorie heraus und in der Rückschau, wenn man dann weiß, es ist was Schlimmes passiert, wirkt es dann natürlich immer wie ein Vorzeichen. Ne? Das
total,
ist ganz klar.
Ja, total, das stimmt.
Ja, an diesem 5. September macht sich Johnny wie gewohnt sehr, sehr früh morgens auf den Weg aus dem Haus. Sein Vater wird später aussagen, dass er ihn quasi hat im Haus rumhantieren hören. Also der war schon wach, wahrscheinlich noch aus Gewohnheit, weil er natürlich vorher immer auch um diese Zeit aufgestanden ist. Er hat also mitbekommen, dass Johnny sich fertig macht, hat aber keinen direkten Kontakt zu ihm gehabt. Also ist jetzt nicht irgendwie hingegangen, um guten Morgen zu wünschen. Es gab da kein Gespräch oder so. Er hat mitbekommen, dass Johnny das Haus verlässt und der Hund wurde standesgemäß auch mitgenommen.
Mhm.
Den hat er mitgenommen. Also er wird sich dann so gegen Morgendämmerung alleine auf den Weg gemacht haben. Das ist also jetzt so durch die Aussage des Vaters verbürgt. Lennart sagt aus, dass es so circa 20 vor 6, Viertel vor 6 war, als Johnny letzten Endes das Haus verlassen hat. Es ist auf jeden Fall noch relativ dunkel zu diesem Zeitpunkt im September. Trotzdem haben gleich mehrere Zeugen Johnny an diesem Morgen gesehen, sodass man seine Route auch so ein bisschen nachvollziehen kann.
Mhm.
Er musste zu so einem Ablagepunkt, wo die Zeitungen immer hinterlegt wurden und die dann einsammeln. Das ist, glaube ich, Usus beim Zeitungsaustragen. Ich habe mal eine Zeit lang die Bild am Sonntag ausgetragen, ganz furchtbar. Die wurden immer zu uns nach Hause gebracht.
Mhm.
Aber ich habe das auch ganz, ganz oft gesehen bei Kindern, die den sehr begehrten Job hatten, die Siegener Zeitung auszutragen damals. Da gab es dann immer so einen Ort, wo die diese Pakete dann holen mussten quasi.
Ja, alles klar.
So scheint das bei Johnny auf jeden Fall auch gewesen zu sein. Der musste zu so einem zentralen Ablageplatz und ist zu diesem Zwecke mit seinem Bollerwagen durch diverse Nachbargärten gegangen, um abzukürzen und dabei dann eben auch gesehen und gehört worden von diversen Nachbarn, weil das natürlich auch ein bisschen Krach macht, so ein quietschiges Ding hinter sich herzuziehen.
Da freut man sich dann sonntagmorgens um
5 Uhr. Ja, also die Anwohner hatten sich offensichtlich daran gewöhnt und ihm das auch nicht krumm genommen, aber wie gesagt, man hat das dann durchaus zur Kenntnis genommen, dass er da unterwegs war an diesem Morgen. Aber nicht nur von irgendwelchen Anwohnern, die gehört haben, dass er da durch die Gärten abgekürzt hat, ist er gesehen oder gehört worden, sondern auch von zwei anderen Zeitungsausträgern, 16-jährige Jungs, die eben auch in Des Moines, allerdings in einer anderen Ecke als er Zeitungen ausgetragen haben, aber eben auch zu diesem zentralen Ablageplatz mussten, um da ihre Vorräte aufzufüllen. Einem dieser Jungs fällt dabei auf, also er trifft Johnny, er redet kurz mit Johnny, beide bestücken ihre Wagen bzw. Taschen mit Zeitungen, beide entfernen sich von diesem Punkt und dieser andere Junge dreht sich nochmal um und er sieht, dass Johnny bei einem Auto stehen geblieben ist, das so angehalten hat an der Straße. Von so dieser Automarke habe ich dir auch ein Bild geschickt, dass so ein blauer Ford, einfach auch so ein älteres Modell, so ein typischer amerikanischer Wagen, eben so, so ein etwas eckiges Design, wie man die eben aus so 80er, 90er Jahre Filmen irgendwie kennt, so ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall, gibt mir auf jeden Fall sowas wie so Zurück aus die Zukunft Vibes.
Ja, voll.
Ja.
Da saß aber wahrscheinlich nicht Marty McFly oder Doc Brown drin, sondern irgendwer anders.
Ja.
Dieser Wagen, das wird der Zeitungsjunge später aussagen, hatte ein Nummernschild aus Nebraska, das ist der Nachbarstaat. Wie gesagt, es scheint, als ob Johnny mit dem Fahrer spricht. Und der Wagen fährt dann weiter, Johnny geht dann zu Fuß weiter mit seinem Bollerwagen und trägt weiter Zeitung aus. Die beiden Jungs treffen sich im Laufe des Morgens nochmal beim Zeitungaustragen oder beim Nachholen von Zeitungen. Und Johnny sagt aus, dass dieser Fahrer nach dem Weg gefragt hat. Also dass da ein Fahrer einfach ihn nach dem Weg gefragt hat. Auch ein Freund von, der Vater eines Freundes von Johnny sieht Johnny an diesem Morgen, denn er holt immer die Zeitungen selber rein, der wartet, warum auch immer, sonntags morgens da offensichtlich schon um kurz nach 6 oder 6:30 auf seine Zeitung und holt die rein und sieht bei dieser Gelegenheit eben, dass Johnny die Zeitung austrägt und auch ihm fällt dieser hellblaue Ford auf, der zuvor von dem anderen Zeitungsausträger gesehen wurde.
Mhm.
Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, also auch wenn Des Moines an sich eine Großstadt ist, dieser Bezirk, wo die da gewohnt haben, war so ein bisschen vorgelagert, so ein bisschen vorstadtmäßig und offensichtlich kannte man sich da, sodass so ein fremdes Auto vielleicht dann auch gerade am Sonntagmorgen um so eine unchristliche Zeit mit einem außerstaatlichen Kennzeichen dann eben doch auffällt. Und ich meine, in meinem Heimatkaff, da wäre halt auch aufgefallen, wenn Sonntagmorgen irgendwie, weiß ich nicht, ein Auto mit Berliner Kennzeichen durch die Gegend gefahren ja, wäre beispielsweise. Ne?
Definitiv.
So muss man sich das hier auch vorstellen, auch wenn es eine Großstadt ist, diese Gegend, wo wir uns hier befinden, ist eher so ein bisschen Suburb, also so ein bisschen Vorort ja, geprägt. Ne?
Ja, ja klar, ich meine, Sonntagmorgens ist einfach sind wenig Leute unterwegs, ne? Und dann, ja klar, kann noch so eine auffällige Autofarbe, sag ich mal, und noch ein fremdes Kennzeichen. das werden dann einige gesehen haben, ja. Okay.
Ja. Da ist man natürlich direkt hellwach.
Mhm.
Auch diesem Vater eines Freundes, der Johnny da morgen sieht beim Zeitung austragen, auch dem erzählt Johnny von diesem Fahrer, der nach dem Weg gefragt hat. Also ich denke, das ist so gekommen, dass dieser Vater auch das Auto sah und dann vielleicht sich irgendwie so laut gefragt hat, so laut vor sich hingesprochen, was macht der hier um diese Uhrzeit, keine Ahnung. Und Johnny hat auf jeden Fall erwähnt, dass dieser Fahrer ihn nach dem Weg gefragt hat, dass er ein bisschen komisch auf ihn wirkte, als ob er vielleicht irgendwas genommen hätte. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie so ein 12-Jähriger, wie valide der einschätzen kann, ob jemand unter Drogen steht oder nicht. Aber er meinte halt, der hat irgendwie komisch auf ihn gewirkt. Besonders komisch fand er, dass dieser Mann, während Johnny ihm den Weg erklärt hat, die Innenraumbeleuchtung des Autos mehrfach an- und ausgemacht hat, sodass das so ein bisschen creepy Atmosphäre auch irgendwie erzeugt hat.
Gott, ey. Ja.
Und Johnny hat dann irgendwie relativ schnell versucht, diese Erklärung des Weges abzuschließen, um dann wieder seiner Wege zu gehen und diese Situation irgendwie zu verlassen. Mhm. Und das hat dann offensichtlich auch geklappt.
Interessant. Ja.
Ja.
Also das ist ja schon mal sehr auffällig einfach durch diese doppelte Zeugenaussage zu dem Auto. Ne? Und auch wie er den beschrieben hat, wirkt auch echt seltsam. Also und weiß man, wohin er wollte, also nach was für einem Weg er gefragt hat?
Nee, das hat Johnny dann nicht weiter ausgeführt. Oder vielleicht haben das die Zeugen auch vergessen, weil es natürlich auch in dem Moment kein wichtiges Detail war. Ne? Aber das wäre wahrscheinlich im Nachhinein dann wieder ins Gedächtnis gerückt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht Thema der Gespräche war.
Ja, alles klar.
Ab hier wird es jetzt so ein bisschen gruselfilmartig. Johnny wird dann noch gesehen, wie er da eben durch die Nachbarschaft zieht mit seinem Bollerwagen und Nachbarn sehen, dass ein ihnen nicht bekannter Mann zwischen so den Büschen in einem Nachbargarten hervorkommt und offensichtlich Johnny hinterher zu blicken scheint.
Mhm.
Ja, das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Also allen fällt dieses Auto auf. Wir sind hier in Amerika, wo irgendwie jeder Honk eine Knarre hat und irgendwie total investigativ sein Heim beschützt. Ne? Aber wenn dann da um 6 Uhr morgens irgendein gruseliger Typ aus dem Gebüsch kommt und dem Zeitungsjungen nachläuft, dann fragt irgendwie keiner
Scheiße,
nach.
Ey.
So ganz komisch. Also
ja.
Ich hätte also da vielleicht schon mal nachgefragt, was da passiert gerade so.
Ja, voll. Und also das finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich finde, da darf man wirklich nicht schüchtern sein bei sowas. Ne? Also ich will jetzt hier nicht den Moralapostel spielen. Ne? Jeder ist da manchmal, ist man manchmal perplex oder denkt, oh, ich will mich da jetzt irgendwie nicht einmischen oder so. Aber wenn man sowas sieht, da kann man ja wohl auch mal das Fenster aufmachen und einfach nur runterrufen, kann ich Ihnen helfen oder so. Also da muss man ja jetzt nicht selber noch hinterherlaufen und sich in Gefahr bringen oder was auch immer, sondern einfach überhaupt mal Öffentlichkeit schaffen und jemanden ansprechen oder so. Ne? Also
Wenn das jetzt in einer anonymen Großstadt passiert, wo man vielleicht auch gar nicht so genau zuordnen kann, wer wohnt überhaupt im Nachbarhaus oder so, ne?
Mhm.
Okay, eine Sache. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also wie gesagt, ich gehe jetzt von dem Dorf aus, in dem ich groß geworden bin. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich da irgendwie so 6:30 Uhr morgens, sonntags morgens, jemanden, den ich nicht kenne, aus meinem Nachbargarten kommen sehe, dem Zeitungsjungen nachgehend, dann würde ich schon mal nachfragen. Also dieses, ich meine jetzt wirklich speziell so ein Szenario, nur ich will jetzt hier auch gar nicht so tun, als ob man so über Allmann polizistenmäßig irgendwie so jeden verdächtigen und ansprechen möchte, auf gar keinen Fall.
Ja.
Ne? Aber in so einem konkreten Szenario, das finde ich dann schon relativ bemerkenswert, wie auch
total.
Immer.
Ja.
Wie auch immer, das ist das letzte Mal, dass Johnny Gosch gesehen wird, denn andere Nachbarn hören kurz darauf, wie ein Wagen abrupt startet und mit quietschenden Reifen wegfährt. Sie gehen ans Fenster, um zu sehen, was da passiert, was da los ist. Und sie sehen nur, dass dieses Auto eine rote Ampel ignoriert und überfährt, also in großer Eile davonbraust. Und auch dieses Auto ist ein Ford Fairmont, also genau dieses Modell, das zuvor gesehen wurde. Das wird zwar in diesem Fall als schwarz-grau beschrieben, nicht als blau, aber wir müssen jetzt einfach nochmal auch beachten, dass es eben Zeit der Morgendämmerung war, also nicht die besten Lichtverhältnisse und der Wagen aufgrund dieses schnellen Startes wahrscheinlich auch schon relativ weit entfernt. Ne? Also ja. Ich gehe davon aus, dass es das gleiche Auto war und einfach die Farbe fälschlich wahrgenommen wurde.
Ja, das denke ich auch. Also das ist, würde ich auch denken, dass es sicherlich dasselbe Auto war. Und man darf ja auch nie vergessen, dass so Zeugenaussagen ja auch mal total angreifbar, sag ich mal, sind. Ne? Also wenn du mich jetzt fragen müsstest, was war das letzte Auto, was bei dir auf der Straße lang gefahren ist, ich hätte dir nichts sagen können so dazu. Ne? Einfach weil erstens das Gedächtnis anders tickt, ne? Wenn man jetzt einfach so triviale Sachen, sag ich mal, aufnimmt. Und auch wenn man mal, also irgendwas anderes wirklich Seltsames beobachtet, ne? Dann erinnern sich Leute ja immer leider unterschiedlich daran. Ne? Das macht es ja auch oft in der Justiz so schwierig, dann mit so Zeugenvernehmungen zu arbeiten und so. Aber toll, dass sie überhaupt die Automarke sozusagen erkennen konnten, kannten und sich gemerkt haben. Ne? Das ist ja schon mal viel wert wahrscheinlich.
Ja, das war wohl ein sehr, sehr gängiges Modell. Keine Ahnung. Also wie gesagt, so dieser typische amerikanische Wagen, den man aus irgendwie allen Sendungen dieser Zeit kennt, ohne das Modell jetzt genau benennen zu können. Aber so, diese, so eine, einfach so eine typische Karre. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ich gehe aufgrund eben dieser Ortsgebundenheit der Sichtungen und auch dieses kurzen zeitlichen Rahmens einfach davon aus, dass es da das gleiche Auto ist. Also dieser hellblaue Wagen mit dem Kennzeichen aus Nebraska, aus dem Nachbarstaat.
Gruselig, der arme Johnny. Entschuldigung, ich wollte da noch einmal kurz einhaken und sagen, wie absolut abgefuckt der Zufall da reingespielt hat, ne? Dass es gerade wirklich an dem Tag war, wo Johnny zum ersten Mal alleine loszog. Ne? Also die Eltern werden sich, glaube ich, für immer Vorwürfe machen und ne, auch wenn sie nichts dafür können, ne, aber boah, was für ein absoluter Scheiß. Also.
Ja, darauf, ob es Zufall war, kommen wir auf jeden Fall noch zurück.
Okay, Mr. Andeutung. Ja.
Denn seine Mutter vermutet, dass es eben kein Zufall war und wie sie darauf kommt und was sie für Ideen hat, die gute Noreen, die hat auch ein Buch über diesen Fall geschrieben, ein Buch, das ich auch tatsächlich besitze und durch das ich auch auf diesen Fall gekommen bin. Genau, also was sie dafür für einen Verdacht hat und warum sie denkt, dass das eben kein purer Zufall war, dass Johnny an diesem Morgen allein unterwegs war, dazu kommen wir später.
Okay.
Wir gehen weiter chronologisch vor, es ist circa 7:45, da gehen jetzt diverse Anrufe ein bei der Familie Gosch. Und Anwohner aus Des Moines, aus dieser Ecke, beschweren sich, dass sie noch keine Zeitung bekommen haben. Die sind offensichtlich, also ich meine, ganz, also keine Ahnung, ich würde nicht um 7:45 sonntags morgens merken, ob meine Zeitung schon da ist oder nicht, sagen wir es mal so.
Ja, aber man kann sich direkt so ein bisschen vorstellen, ohne das Klischee jetzt so hart bedienen zu wollen, dass da irgendwie so ein Rentner irgendwie ab 7 Uhr vor der Tür wartet, so, ne? Und wenn dann nicht alles genauso ist wie immer und sein Ablauf gestört wird, dann wird da auch mal ganz schnell angerufen, weil man kennt sich ja und weiß ja, wer dann da das zu verantworten hat, dass man noch nicht die Zeitung zum Kaffee hat.
Ja, genau. Ja, Lennart, der Vater, geht dem jetzt auf jeden Fall nach. Er verlässt das Haus und findet dann nach relativ kurzer Suche da in der Nachbarschaft den Bollerwagen, da wo Johnny zuletzt gesichtet worden ist ungefähr. Und im Bollerwagen befinden sich die Zeitungen und auch der Familienhund, also der chillt da in dem Wagen, nur Johnny ist halt weit und breit nicht zu sehen. Jetzt gibt es Berichte, die sagen, dass Lennart die Polizei verständigt hat, beziehungsweise seine Frau, und dann im Anschluss die Zeitungen ausgeteilt hat, zu Ende. Die Realität ist allerdings, dass er erst die Zeitungen ausgeteilt hat und sich dann erst Gedanken darüber gemacht hat, was der mit seinem Sohn sein könnte, und dann eben erst seine Frau und auch die Polizei benachrichtigt hat. Das ist ein etwas komischer Ablauf, da stoße ich immer wieder, stolper ich immer wieder drüber. Aber es kommen da wohl so zwei Faktoren zusammen. Auf der einen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt auch direkt von einem Verbrechen ausgehen würde oder denken würde, der, keine Ahnung, macht gerade sonst irgendwas. Und zum anderen ist es wohl so, jetzt lach bitte nicht, dass es in Iowa wohl empfindliche Geldstrafen darauf gibt, wenn Zeitungen zu spät oder gar nicht zugestellt werden.
Musste leider doch lachen.
Ja, muss man auch. Aber so will man
Ja.
eben vermeiden, dass Zeitungsjungen eben die dann, weiß nicht, abholen, in den Müll schmeißen und das Geld abkassieren,
Ja, stimmt.
was ich mit der Bild am Sonntag tatsächlich ein, zwei Mal getan habe, als ich sie ausgetragen habe. Es war auch nur ein kurzer
Gut.
Spaß, wirklich. Also es war nur 3 Monate oder so.
Das war wahrscheinlich einfach ein frühe Revolution gegen den Axel Springer-Konzern, also ein politisches Statement einfach von dir damals.
Es war pure Faulheit, aber wir verkaufen das als frühes Statement gegen den Axel Springer Verlag.
Ja.
Ja, das klingt viel besser auch. Das ist viel, viel schöner.
Ja, ich meine, also ich kann mir auch vorstellen, dass jenseits dieser Regelung auch der Vater ansonsten denkt so, ey, was soll das hier, wo ist der Junge, was macht der hier für einen Scheiß, und dann mache ich das einfach mal schnell zu Ende, damit wir hier keinen Ärger kriegen oder so, ne? Oder einfach, je nachdem wie pflichtbewusst der Vater war, manche haben ja dann einfach so einen Autopiloten und denken so, ah, na toll, ja gut, dann das muss, und ja, gerade wenn der Hund da noch ein bisschen abhängt und so und da jetzt nicht irgendwas auf einen Unfall oder so hindeutet, ne, ja, was soll er schon denken, ne? Wahrscheinlich, dass er denkt, der Junge macht irgendwie was, oder der ist irgendwo anders mal irgendwie durch den Nachbargarten gestromert, oder der nutzt jetzt, vielleicht war der Vater auch ein bisschen wütend, ne? Und denkst du, jetzt hat er sich hier und die
Ja.
Erlaubnis abgeholt und jetzt macht er hier nicht die Arbeit nach Plan. Das werden wir dem nie wieder erlauben und so, ne? Also kann ja auch sein, dass er schon so ein bisschen die Faust geballt hatte und dachte, ja, Frechdachs, ne?
Ich denke mal, dass den vielleicht sogar auch die Tatsache beruhigt hat, dass der Hund da total
Ja.
chillig in dem Bollerwagen saß, ne? Und man vielleicht denken würde, wenn da irgendwas vorgefallen wäre, dann wäre vielleicht auch der Hund da in Mitleidenschaft gezogen worden. Und es sah offensichtlich ja auch nicht nach einem Unfallszenario aus, weil eben der Wagen jetzt nicht irgendwie angefahren und weggeschoben war,
Genau,
sondern da
ja.
ganz normal stand. Ganz ehrlich, ich meine, ja, solche Dinge geschehen, aber mit einem Entführungsszenario rechnet man jetzt nicht unbedingt als erstes, ne?
Nee, überhaupt nicht. Weiß man, was das für eine Hunderasse war?
Keine Ahnung.
Okay. Also klingt jetzt auch eher nach einem
Nach irgendwas
nicht super
überschaubar
großen,
großen,
genau,
ja.
eher überschaubar,
Es
ja.
war jetzt sicherlich kein Rottweiler, der sich einem Entführer
Ja.
entgegengestellt hätte, ne? Also ja,
Ja.
davon können wir wohl ausgehen.
Ja.
Auf jeden Fall, sein Verhalten, wie auch immer das begründet war, würde natürlich jetzt wertvolle Zeit kosten vor dem Informieren der Polizei und vor dem Start einer Suche. Aber diese, wie soll ich sagen, weggefallene Zeit, die tritt gar nicht so stark ins Gewicht im Endeffekt, weil die Polizei dieses Verschwinden überhaupt nicht ernst nimmt. Polizeichef Kuni ist irgendwie der Meinung, dass da der Junge weggelaufen ist. Er sieht da so ein bisschen diese Liebesbekundung am Vorabend und auch diesen Wunsch nach Autonomie an diesem Sonntag so als absoluten Abschied. Und ist klar, der Junge ist weggelaufen. Und er torpediert auch private Ermittlungsversuche. Also die Familie von Johnny Gosch, die versucht jetzt so eine mit Hilfe von so einer freiwilligen Truppe irgendwie zumindest zu suchen, wenn die Polizei schon nicht sucht. Und dieser Chief Cooney tritt dann da auf dem Versammlungspunkt dieser Freiwilligen auf und steigt da irgendwie ganz theatralisch auf den Tisch und sagt denen, die sollen alle nach Hause gehen, die machen sich lächerlich und so. Also so richtig,
Wie asozial, ne?
ja,
Da sind Eltern irgendwie in Not
ja, so
und
richtig
Sorge.
der klischee-böse Dorfsheriff aus so einem
Ja.
Film irgendwie, ne?
Ja, mit so einem, ja, man weiß schon, wie er aussehen würde. Ich habe so einen bösen Polizeichef Wiggums von den Simpsons vor Augen.
Ja, so genau, so auf jeden Fall
Ja.
Cowboy-Hut, auch wenn es nicht in Cowboy-Staat ist. So Hemd mit so einer Cowboy-Krawatte, du weißt,
Ja.
diese komischen Schnürchen oben, bisschen Wampe, so,
Ja,
ne?
genau.
Und ja, genau,
Hemd
ja, man weiß
spannt
es
auf
auf jeden
jeden Fall
Fall.
ordentlich
Genau,
über den
Hemd
Bauch.
spannt,
Ja.
ja, genau. So
Ja,
leichte
nee.
Schweißflecken und auf jeden Fall
Das
Donut am
wollte ich auch
Start.
gerade
So.
sagen. Ja. Oh Mann. Ja, das kann man ja dann auch echt überhaupt nicht gebrauchen, ne? Also, erstens finde ich das ganz schön frech, dass er direkt dann sagt, ja, das Kind ist bestimmt weggelaufen. Also, es ist auch immer so ein. Also ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich höre ja diverse True Crime Formate, wie du ja weißt, dass das auch früher, also sprich so, ich sag mal irgendwas so zwischen 60ern und 80ern, halt auch häufiger so war, dass die Polizei das auch hier in Deutschland nicht wirklich ernst genommen hat oder nicht so, vielleicht so in Alarmbereitschaft war oder so, ja, auch geschult war wie vielleicht heutzutage. Oder dass man zumindest auf die Angehörigen etwas stärker eingeht, ne? Oder dann auch checkt, okay, gab es irgendwie, ne, bei Erwachsenen vielleicht eine Suizidalität, irgendwelche anderen Zeichen auf Depression oder so. Und dass das dann früher tatsächlich dann auch häufiger bei Erwachsenen so ein bisschen weggewischt wurde, so nach Motto, naja, hier Selbstbestimmungsrecht, ne, jeder kann sein, wo er möchte. haben wir jetzt erstmal gar nichts, gar keine Verträge mit, ne? Und bei Kindern ist auch immer so der Klassiker, so, ja, die kommen wieder, die sind jetzt mal weggelaufen, gab es einen
Ja.
Streit oder so. Ja.
Ja, dieses Selbstbestimmungsrecht oder dieser Verweis darauf ist natürlich auch so ein bisschen angenehm, um sich Arbeit zu ersparen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den Fall gehört hast. Wir hatten diesen Fall, die Folge heißt Orangensaft. Da ist so ein Herr aus Polen verschwunden, der zwischendurch in Hannover gewohnt hat und die deutschen und die polnischen Behörden, die schieben sich da so
Ja.
ein bisschen den schwarzen Peter hin und her, warum da irgendwelche Telefondaten nicht ausgewertet wurden, weil die einen halt sagen halt, ja, es ist ein polnischer Staatsbürger, das ist Sache der polnischen Behörden. Und die Polen sagen, ja, es ist ein deutscher Provider, da haben wir keinen Zugriff drauf. Statt dann
Ja.
irgendwie zu sagen, scheiß drauf, wir sind irgendwie Landesnachbarn, lass mal irgendwie Hand in Hand arbeiten. Ne? Und das ist dann, das kommt einem dann manchmal auch so ein bisschen vor wie, ja, so sture Bürokratiediktatur, aber auch so ein bisschen Arbeitsvermeidung und so sich verschanzen hinter so Vorschriften. Ne?
Voll, total. Und ich meine, es ist ja schon mal hier bei unserem Fall total beeindruckend eigentlich, dass die Eltern ja so eine kleine private Runde da aufgemacht haben, ne? Also dass da anscheinend auch Nachbarn oder Freunde, Freundinnen da waren, die halt helfen wollten, so die es halt ernst genommen haben, ne? Und sich dann
Ja.
auch noch hinzustellen und das zu torpedieren, ist halt nochmal irgendwie doppelt assi, sag ich mal, ne? Einerseits es fachlich sozusagen nicht ernst nehmen und wegwischen und dann aber auch noch dahin kommen und sagen, hier, ihr macht euch Arbeit für nix, sind ja zwei noch, also, ne? Ist ein bisschen ja, doppelt gemein, gerade wenn man jetzt den Verlauf des Falls kennt.
Ja, allerdings, diese Suchaktion, das ist auch schon so ein paar Tage nach Johnnys Verschwinden, also jetzt nicht Stante Pete, sondern
Ja, klar, ja.
so ein bisschen, aber selbst die wird halt torpediert. Die Polizei nimmt keine Ermittlungen auf. Und diese ganzen Zeugen, Aussagen, die wir jetzt gehört haben, also dass man dieses blaue Auto gesehen hat, dass der Mann aus dem Gebüsch getreten ist, dass das Auto mit quietschenden Reifen weggefahren ist, das ist jetzt also nichts, was die Polizei zutage gefördert hat, denn die hat einfach nichts gemacht. Das sind quasi Ermittlungen, die Noreen, also die Mutter von Johnny, angestellt hat. Die hat rumgefragt, die hat quasi Zeugen ausfindig gemacht. Also dieser Ablauf des Morgens ist nur rekonstruierbar, weil sie privat nachgeforscht hat, während die Polizei eben Däumchen gedreht hat.
Okay.
Dieser Chief Cooney scheint generell auch ein ganz schöner Spacken zu sein. Dem ist dann irgendwann auch so ein bisschen sein Gesamtauftreten so zum Verhängnis geworden. Der hat irgendwie eine Anklage gegen seinen Sohn verschwinden lassen. Der hat die Strafzettel von Freunden verschwinden lassen.
So einer ist das.
Der hat sich immer wieder Verdächtigen und aber auch Polizisten gegenüber und auch öffentlich sehr rassistisch geäußert, was vielleicht auch in den 80ern irgendwie noch normaler war, als es heute wäre. Und der hatte wohl auch ein relativ ausgewachsenes Alkoholproblem, also so ein richtiger, so die ganze Palette der Unerfreulichkeiten ist hier so abgebildet bei diesem Menschen.
Krass.
Aber er hatte
Wann?
eben, also so wird er dann irgendwann einige Monate nach Johnnys Verschwinden aus dem Amt gejagt und sein Nachfolger
Ah, okay.
nimmt diesen
Immerhin.
Fall dann ernster und ermittelt, aber da ist natürlich jetzt schon viel Zeit vergangen. Und Chief Cooney war immerhin lang genug im Amt, um eben, ja, wie gesagt, viel zu versauen am Anfang. Das FBI fragt an, ob, also die haben gehört, dass da ein Junge verschwunden ist in Iowa, in Des Moines, und die bieten ihre Hilfe an. Das FBI kann
Cool.
nicht automatisch anfangen zu ermitteln. Die müssen von der hiesigen Polizei angefordert werden. Und die haben das gehört, auch weil Noreen sehr vokal öffentlich versucht, eben die Aufmerksamkeit auf diesen Fall zu lenken, immer wieder die Medien sucht und so. Und das FBI bietet jetzt die Hilfe an, aber Sheriff Cooney lehnt das ab, oder Chief
Ach,
Cooney,
naja, das war
sodass
noch
die eben auch nicht, ja.
in seiner Legislaturperiode sozusagen, ja.
Genau, da war er noch
Schade.
an der Macht und so kommt das dann eben auch nicht zustande, dass da ausgebildete Experten eben des FBIs ermitteln.
Oh Mann, ey.
Und er verbietet nicht nur diese Suchaktion, sondern er verbietet eben auch das Aufhängen von Suchplakaten.
Unfassbar. Als ob ihm da was wehtut davon, ne? Also ihm schadet, also es passiert ja nichts für
Ja.
ihn Schlimmes, wenn da diese Plakate hängen, ne? Es ist einfach nur Machtgehabe wahrscheinlich, ne? Dass er da
Wahrscheinlich, und
seinen Willen durchgesetzt haben wollte.
das erinnert mich auch so an den so fatal an den Fall Lars Mittank, wo ja auch die Mutter von Lars Mittank irgendwie mit privaten Unterstützern irgendwo da in Varna, wo er verschwunden ist, auch so Suchplakate aufhängen wollte und die bulgarischen Behörden, die dann immer wieder abgehangen haben mit dem Verweis, dass Verstöße gegen den Umweltschutz, was ja total
Ja,
haarsträubend ist, ne? Also
stimmt. Das war auch ein ganz, ganz komischer Fall.
genau, also Chief Cooney behauptet einfach auch in jedem Interview, immer wenn es darum geht, dass der Junge einfach weggelaufen ist und dass ihn das nicht interessiert und dass ihm die Eltern auch auf die Nerven gehen, das sagt er auch relativ klar. Und dass er keine Kapazitäten freimachen wird, um nach Johnny zu suchen. Auch den Polizeihubschrauber will er nicht zur Verfügung stellen, um irgendwelche Wälder von oben abzusuchen. Er sagt, den kann die Familie für $800 die Stunde privat mieten, aber er stellt den nicht zur Verfügung. Also der ist ein,
wow.
Also der ist ein richtiger Bremsklotz. Ne? So, also so ein,
das ist noch mehr als ein Bremsklotz. Ich finde, das ist ein richtiger Dünnspross, sage ich mal. Ne?
Ja, und die Begründung für das Nicht-Aufhängen der Plakate übrigens fällt mir dabei wieder ein. Das habe ich in dem Buch von ihr gelesen, wie gesagt. Hast du Der weiße Hai gesehen?
Peinlicherweise nein.
Okay, auf jeden Fall. Da ist es auch so, dass diese Hai-Attacken nicht von dem Bürgermeister von Amity Island nicht öffentlich gemacht werden dürfen, weil er Angst hat, Touristen zu verschrecken. Und Chief Cooney führt eben auch ins Felde, dass diese Suchplakate mögliche Touristen verschrecken könnten. Und ich denke mir, ist die Moin jetzt so der Touristenmagnet? Also was hast du, weißt du, hast du da eine große Tourismusindustrie, die du verschrecken kannst? Und was ist das überhaupt für ein Argument? Also davon
total,
mal abgesehen. Ne?
Total. Und in Amerika gab es doch ich weiß nicht, ob es da schon das existierte, aber ich habe immer so dieses Bild von diesen Milchtüten, wo auch so Suchaufrufe und Suchfotos drauf sind. Da sagt man ja auch nicht so, nee, die stellen wir jetzt nicht in den Supermarkt aus, das könnte ja Kunden verschrecken oder so. Ne? Also das hat ja
genau.
Nochmal eine ganz andere Tradition jetzt als bei uns, ne? Dadurch.
Also so eine gibt es dann mit Johnny Gosch, also so eine Missing Children Milchtüte gibt es dann. Ja, ja, die wird angefertigt, aber es dürfen halt eben so keine Plakate aufgehangen werden.
Oh Mann.
So entgeht der Polizei auch, oder beziehungsweise so entgeht der Öffentlichkeit auch, dass in Des Moines in den Monaten zuvor bereits zwei Zeitungsausträgerjungen verschwunden sind.
Nein.
Und auch in der Zeit nach Johnny Goschs Verschwinden nochmal zwei verschwinden.
Oh mein Gott, das ist ja furchtbar.
Ja. Ja, auch dazu kommen wir später, denn das hat ein bisschen mit der Theorie zu tun, die Noreen, also die Mutter von Johnny, dann so spinnt in ihrem Buch. Aber wir behalten das mal im Hinterkopf, dass wir in einem Zeitraum von ungefähr 1,5 Jahren oder 2 Jahren von insgesamt 5 verschwundenen Jungs sprechen, die da beim Zeitungsaustragen verschwunden sind.
Gruselig. Mhm. Also, ja. Klingt auf jeden Fall nach Serientäter, sag ich mal. Aber gut, ich warte mal ab, was du noch so erzählst jetzt erstmal.
Noreen ermittelt quasi so auf eigene Faust weiter, spricht da mit verschiedenen Leuten und spricht auch mit verschiedenen Organisationen, die im Fall von vermissten Kindern ermitteln, die vermitteln sie weiter an betroffene Eltern, deren Kinder verschwunden sind, an Hilfsorganisationen, an verschiedene investigative Journalisten. Also sie baut sich so ein bisschen so ein Netzwerk auf, holt Informationen rein und erfährt von 2 12-jährigen Mädchen, die ebenfalls am helllichten Tag in der Nähe von Des Moines entführt worden sind und die nach Omaha, Nebraska an einen Kinderpornoring verkauft wurden.
Ach du Schande.
Und jetzt erinnern wir uns, dass dieser blaue Ford, der morgens gesehen wurde, ein Kennzeichen aus Nebraska gehabt haben soll. Und Nebraska ist auch tatsächlich, beziehungsweise Omaha, ist gar nicht so weit weg. Ich habe dir eine Landkarte geschickt, also so ein Google Maps Ausdruck, wo ich 3 neuralgische Punkte gekennzeichnet habe.
Ja.
Ganz rechts auf der Karte, das ist Des Moines. Dann ist da so eine, diese Strecke ist so L-förmig. Und in dem rechten Winkel links, das ist Omaha.
Ja.
Und oben auf der Y-Achse quasi findest du eine Stadt, die nennt sich Sioux City. Was die für eine Bedeutung hat, dazu kommen wir später noch. Aber du siehst, Des Moines und Omaha sind jetzt nicht Welten voneinander entfernt. Also dieser Kinderpornoring.
So 1,5 Stunden oder so.
Ja, 2. Genau, ja. Wie gesagt, es gibt Hinweise auf einen dort operierenden Kinderpornoring, wo eben dann auch diese 2 entführten Mädchen hin verschleppt wurden, sodass natürlich jetzt Noreen in diese Richtung auch denkt, was ihren Sohn angeht.
Schrecklich. Und die Mädchen konnten sich befreien oder wie wurden das überhaupt publik, sage ich mal?
Ja, über deren Schicksal weiß ich so weiter nichts. Das ist auch dann so nicht weiter öffentlich gemacht worden. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund. Aber das scheint wohl ein gesicherter Fakt zu sein, dass die da zumindest verkauft wurden. Wie es dann weiterging, kann ich nicht sagen. Sie bzw. ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, ihr immer wieder Hinweisen auf diesen Fall, sorgt dafür, dass sie in der Öffentlichkeit sehr, sehr kontrovers gesehen wird. Viele Leute unterstellen ihr, dass sie nur aufmerksamkeitsgeil ist. Was natürlich auch irgendwie stimmt, ne? Ich kann aber auch verstehen, dass das, also, ja. Aber halt eine andere Art von Aufmerksamkeit, nicht diese Fame-Aufmerksamkeit, sondern das ist eine verzweifelte Mutter, die einfach diesen Fall in den Köpfen der Menschen halten möchte, ne? Das ist ja total klar, dass man dann da die Aufmerksamkeit sucht.
Ja, total. Und man sieht ja auch, was das für Energien, sage ich mal, freisetzt bei ihr, dass sie halt, ne, wie man immer so sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und sie tut halt alles in ihrer Macht Stehende und wahrscheinlich noch mehr darüber hinaus dafür, dass irgendwie etwas in Bewegung kommt, ne? Gerade wenn halt auf die Institutionen leider nicht geachtet werden oder sich darauf verlassen werden kann, dass sie helfen, ne? Also
genau.
Klar, es ist natürlich Aufmerksamkeit, aber es ist, ist ja häufiger leider so, dass dann auch die Eltern sehr, sehr kritisch betrachtet werden, ne? Ich erinnere an den Fall Maddie und so, ne? Also das kommt ja immer als so Bewegung dann häufig in der Öffentlichkeit nochmal hervor, ne? Dass man dann irgendwie den Eltern auch noch irgendwas unterstellt oder zumindest die dieses massive, die Öffentlichkeit einbeziehen und halt dafür kämpfen, dass irgendwas passiert, denen so ein bisschen negativ irgendwie ausgelegt werden kann, leider.
Ja, speziell Maddies Eltern werden ja nicht nur kontrovers gesehen, denen werden ja auch immer wieder handfeste Dinge unterstellt. Also da gibt es ja die wildesten Theorien, dass Maddie im Zuge von einer Bestrafung oder von einem Unfall irgendwie verstorben ist und dann einfach das verschleiert wurde, dass die was damit zu tun haben. Da gibt es ja auch die Kinder-Porno-Ring-Theorie, selbst den Vorwurf, dass die Eltern das Kind verkauft haben könnten. Also
Wahnsinn,
ich versuche mich da mal reinzuversetzen in diese Familie McCann. Also ich meine, ja, die kommen teilweise ein bisschen weird rüber in irgendwelchen Interviews, aber jeder Mensch ist nun mal anders und jeder Mensch geht auch mit dieser Belastung anders um. Ne? Und
total,
wer sagt denn, dass das nicht einfach für die diese etwas distanzierte und objektive Herangehensweise, dass das für die nicht einfach die gesündeste ist in der Öffentlichkeit?
Exakt. Man weiß halt nie, wie Menschen. Ja.
Genau. Und wenn du dann als Eltern auch noch hörst, so, die sind für den Tod ihres Kindes verantwortlich, weil irgendwelche Leute dann meinen, sie könnten, keine Ahnung, das aus der Körpersprache herauslesen, das muss auch ein Schlag ins Gesicht sein, ohne Gleichen.
Ja. Ja, total. Absolut. Vor allem, wenn man kann sich ja vorstellen, auch hier bei unserem Fall, dass die Noreen, die wird nicht gut schlafen, so, ne? Die wird wahrscheinlich komplett übermüdet sein, körperlich komplett am Ende, von massiver Sorge getrieben, stellt sich wahrscheinlich das Schlimmste der Welt vor, was ihrem kleinen Nesthäkchen passieren sein könnte und ist halt wahrscheinlich einfach massiv auch traumatisiert durch diese Erfahrung, ne? Gerade vor dem Hintergrund, dass sie ja eh schon ihren ersten Ehemann an Krebs verloren hat, dann durch diesen Tornado alles an Hab und Gut verloren hat. Also das tut mir echt total leid, dass sie da so ein so drei so massiv einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben hat, ne? Und das macht ja auch was mit Menschen. So, dann natürlich trittst du dann auch anders auf, ne? Du bist vielleicht eiskalt, weil du einfach, dass dein Modus operandi ist, um überhaupt noch funktionieren zu können.
Genau.
Dann wirkt das kalt, aber es ist einfach nur die Fassade, dass man nicht komplett in Tränen ausbricht die ganze Zeit oder so, ne? Oder
ja,
man ist in so einem Aktionismus-Modus, um halt überhaupt noch weitermachen zu können, ne? Wenn man einmal sich hinsetzt, dann ist alles vorbei, so nach dem Motto. Ne?
Genau, einfach so eine Rüstung der Stärke, die man sich zulegt, um der Welt begegnen zu können einfach. Ne? Um einfach, wie du schon sagst, funktionieren zu können. So schätze ich das auch ein. Also ich habe auch so ein paar Interviews mit ihr gesehen, ne? Und die wirkt einfach wie eine extrem getriebene Frau, die aber natürlich natürlich auch eine Mission hat. Das ist ja total logisch.
Ja,
ne?
Ja.
Wie gesagt, in der Öffentlichkeit eckt sie damit an und auch die Ehe scheitert letzten Endes vielleicht auch daran, denn Leonard zieht sich immer mehr zurück, er ist immer mehr berufsmäßig unterwegs auf irgendwelchen Arbeitsreisen und beruflichen Reisen und ist dann da auch für sie meistens oder oftmals nicht erreichbar, also scheint da wirklich die Distanz zu ihr zu suchen und die Ehe zerbricht dann letzten Endes eben auch. Sie steigert sich jetzt da total in die Suche nach Johnny, also jetzt natürlich dann auch vielleicht auch wieder so ein bisschen auch, um dann das Scheitern der Ehe wiederum
um was zu tun,
verarbeiten.
Zu haben vielleicht dann auch, ne?
Ja, und sie engagiert Privatdetektive, die nun mit einem professionellen Phantombildzeichner ein Phantombild von diesem Ford-Fahrer anfertigen lassen. Jetzt haben natürlich diese anderen Zeitungsjungs den nicht so hundertprozentig gut sehen können, aber doch gut genug, um ein Phantombild zu erzeugen. Das habe ich dir auch geschickt. Das ist auf so einem so ein einfaches Bild auf so einem Zeitungsartikel. Es gibt noch ein doppeltes, dazu kommen wir später.
Ja, sehe ich. Ja. Ja, also okay, da sieht man, der hat ein kleines Schnurrbart, sag ich mal, ne? Dunkle Haare. Sieht schon ein bisschen älter aus, ne? Also im Text steht so frühe bis mittlere 40er Jahre, aber ich würde von dem Bild würde ich eher denken, der ist so um die 50 oder so. Aber ja, blickt ein bisschen ernst und wirkt auf jeden Fall wie eine Autorität, sag ich mal. Also wirkt jetzt nicht besonders sympathisch, sondern eher ein bisschen streng so auf dieser Zeichnung.
Jetzt existiert also dieses Phantombild. Es gibt diese Connection möglicherweise nach Nebraska mit dem Kennzeichen des Wagens offenkundig aus Nebraska mit diesem offensichtlich da verorteten Kinderpornoring. Es gibt jetzt einen konkreten Hinweis: im Oktober 1983, also über ein Jahr nach dem Verschwinden von Johnny, meldet sich eine junge Frau bei Noreen und sie sagt, dass kurz zuvor ein junger Mann in Omaha, also in dieser Stadt in Nebraska, auf sie zugekommen ist, auf diese Frau, und ihr gegenüber geäußert hat, er sei Johnny Gosch und er bräuchte Hilfe.
Wow, okay.
Bevor sie allerdings irgendwie nachfragen konnte, darauf eingehen konnte, sind dann irgendwie zwei Männer gekommen, haben den so in die Mitte zwischen sich gepackt und haben den quasi mitgenommen
Oh
und sie
nein,
konnte
furchtbar.
und haben sie stehen
Oh,
lassen.
um Gottes
Ja.
Willen.
Auch das erinnert mich so
Boah, wie
fatal.
gruselig.
Dieser Fall erinnert mich an so viele Fälle, die wir schon hatten. Das erinnert mich so krass an diesen Fall Amy Lynn Bradley, die Folge Kreuzfahrt,
Ah
die
oh,
junge
ja, das war.
Amerikanerin.
Um Gottes Willen. Ja, das war ein wirklich ganz, ganz grauenhafter Fall. Der hat mich auch echt noch verfolgt.
Ja,
Ja.
das ist auch einer der Fälle, die mich am meisten bewegt haben. Aber da gab es ja auch eine Szene, wo eine Touristin auf Barbados, glaube ich, oder auf Aruba, ich weiß nicht, auf einer Toilette von einer Lokalität angesprochen wurde von einer Frau, die sagte, sie
Ja.
sei Amy Lynn Bradley und sie brauche Hilfe, und dann eben
Ja.
auch das beendet wurde, dieses Gespräch. Also ähnliches Szenario, und ich
Schrecklich.
stell dir das bitte vor, so, du bist, keine Ahnung, Johnny, und du hast dann vielleicht diesen Hoffnungsschimmer, dich da dieser Person
Ja.
gegenüber zu äußern, und dann wird das wieder zunichte gemacht, weil die Leute dich
Total.
mitnehmen und die kann halt
Total.
nichts machen, ne?
Kannst dich vielleicht gerade einmal befreien, kannst du irgendwie weglaufen oder ne, irgendwie einen günstigen Moment aus abpassen und versuchst irgendwie jemanden zu finden, den du dich anvertrauen kannst und wirst dann wieder geschnappt. Und ich meine auch gerade auch in der Situation als diese junge Frau, so ne, die wird wahrscheinlich total perplex gewesen sein und
Ja.
vielleicht weiß sie nicht, ob sie überhaupt den Namen jetzt zuordnen konnte oder nicht, ne, aber ja, was macht man denn in so einer Situation bitte, ne? Du kannst ja dich jetzt auch nicht den so zwei Männern irgendwie entgegenwerfen und einen Ringkampf mit denen
Genau.
anfangen als junge Frau. Also, ne, ich weiß jetzt nicht, wie muskulös sie war, aber das macht man ja nicht so, ne? Meistens zumindest.
Ja, und das ist ja an sich auch eine total bedrohliche Situation. Also da
Ja.
geht ja von der Situation an sich auch schon so eine gewisse Bedrohung aus, dass die den da einfach so zwischen sich packen und mit weggehen, ne?
Exakt,
Und
ja.
wie du schon sagst, das ist total menschlich, auch gerade, wie gesagt, als Frau, das sind zwei Männer, dann da nicht irgendwie zu intervenieren, ne? Das ist
Ja,
vollkommen logisch.
total. Da müsste man halt, ne, wenn man dann irgendwie, wenn man die Zeit und die Muße hätte, ne, glaube ich, ist es immer gut, wenn man da irgendwie eine Öffentlichkeit schafft und andere Passanten oder so hinzuruft und sagt so, hier, ich brauche Hilfe oder Sie da im grünen Hemd, kommen Sie mal schnell oder so.
Ja.
Oder die dann versucht irgendwie festzuhalten. Aber also das ist ja im Grunde, ist es, ich glaube, in der Realität fast unmenschlich, sowas so schnell dann zu schaffen und da so zu reagieren.
Ja, das glaube ich auch. Das wirkt jetzt wie eine vertane Chance, aber es war eben
Ja,
auch einfach nur eine winzige Chance, ne?
exakt. Das wäre ein riesiger Zufall gewesen, wenn das
Genau, aber es
geklappt hätte.
nährt natürlich bei Noreen jetzt die Hoffnung, dass ihr Sohn noch lebt und dass sie ihn lebendig wiedersehen wird,
Ja.
irgendwann, zu Recht, ne? Die Ermittlungen versanden aber an dieser Stelle erstmal so ein bisschen, es gibt nichts Neues. Bis im Juli 1985, also nochmal ein gutes Stück weiter, nochmal 2,5 Jahre weiter, eine junge Frau in einem Supermarkt in eben Sioux City einkaufen geht. Das ist diese dritte Stadt, die ich gekennzeichnet habe auf dieser Google Maps Route. Genau, also Sioux City, das ist wie gesagt diese Stadt, die da auf der Google Maps weiter oben eingezeichnet ist,
Ja,
links oben.
also so ein bisschen dann 50 Minuten oder so entfernt.
Genau, also das ist, glaube ich, von Des Moines habe ich das irgendwie, diese Route berechnet, sind das 3,5 Stunden Autofahrt, also von Omaha, keine Ahnung, vielleicht eine, ist auch, aber es ist so ein Dreieck einfach, ne?
Ja.
Und in Sioux City, wie gesagt, eine junge Frau geht einkaufen in einem Supermarkt und sie bekommt als Teil ihres Wechselgelds einen Dollarschein zurück und auf dem steht handschriftlich geschrieben: Ich bin am Leben, Johnny Gosch.
Oh, oh Mann.
Natürlich geht die Polizei da erst irgendwie von einem schlechten Scherz aus, aber der Schein wird den Eltern gezeigt, Lennart und auch der Mutter. Und beide sagen, dass das aussieht wie die Handschrift ihres Sohnes und die Auswertung von Schriftsachverständigen bestätigt dann, dass es sich tatsächlich auf jeden Fall um Schrift von Johnny handelt. Also
Wahnsinn.
Der lebt also auf jeden Fall immer noch in diesem Juli 1985, denn er muss diese Nachricht geschrieben haben. Und jetzt führt also die Spur möglicherweise nach Sioux City. Also wir hatten vorher diesen Kinderschändering in Omaha, jetzt führt die Spur eben etwas weiter und wieder neue Hoffnung für die Mutter von Johnny, für Noreen.
Wahnsinn. Vor allem, wenn das so nah ist, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber nee, gerade okay. wenn man dann denkt, so, ich bin irgendwie 3 Stunden entfernt von seinem Zuhause und gefühlt gerade in den amerikanischen Distanzen ist das Kind in greifbarer Nähe anscheinend. Und ja, also es schürt bestimmt irre Hoffnung, dass es überhaupt noch lebt und vor allem, dass es halt nicht freiwillig weggelaufen ist, wie unser Dirnenspross, wie war noch sein Name, Chief Cooney,
ja.
Geäußert hat, ne?
Ja, dann würde man eben keine Briefe schreiben, in denen man quasi erzählt, dass man noch lebt. Ne? Dann
ja, exakt. Aber also wirklich total, also unglaublich traurig. Ich bin am Leben, Johnny Gosch. Das ist echt, also ja, rührt mich auf jeden Fall sehr an, sag ich mal, ne, dass er da so auch selber auch so versucht anscheinend, diese Signale nach außen zu senden. Ne? Also wer weiß, wie viele Dollarnoten er beschriftet hat oder wie viele Versuche er da geschafft hat, schon überhaupt loszuwerden. Ne? Und gut, dass überhaupt dann diese eine Note auch dann die entsprechende Aufmerksamkeit finden konnte.
Ja, richtig. Noreen beginnt jetzt die Hoffnung genährt durch diese Botschaft nochmal irgendwie alles durchzugehen, was sie so an Fakten gesammelt hat, was sie so an Hinweisen gesammelt hat und auch was sie so an Erinnerungen hat an die Zeit vor dem Verschwinden, was ihr vielleicht komisch vorkam. Und sie muss an ein Footballspiel denken, das kurz vor dem Verschwinden stattfand, wo die Familie einen der Halbbrüder von Johnny beim Footballspiel besucht hat. Und Johnny hatte spontan Hunger und bat um etwas Geld, um sich Hotdogs zu holen. Und als er dann nach einer Viertelstunde nicht zurückgekehrt ist, hat dann Noreen Lennart gebeten, nach Johnny zu suchen. Und der hat ihn dann wohl unterhalb der Tribüne mit einem Polizisten redend gefunden. Und als Lennart dazu kam, ist dieser Polizist dann wohl auch ohne sich vorzustellen oder ohne irgendwas dann weggegangen. Und Johnny war wohl total begeistert und hat gesagt, er hatte ein sehr schönes Gespräch mit diesem Polizisten. Und hat dann ab dem Punkt irgendwie großes Interesse an der Arbeit der Polizei an sich geäußert und auch den Wunsch, Polizist zu werden. Und eben ab diesem Zeitpunkt auch immer wieder so kleinere Autonomiepunkte für sich so in Anspruch genommen, wo er dann eben so erwachsener werden wollte. Und das gipfelte dann eben in diesem alleine Zeitung austragen und verschwinden. Und jetzt kommt das Noreen so ein bisschen vor, als ob das eben kein Zufall war, dass er ausgerechnet an diesem Tag verschwunden ist. Und sie beginnt jetzt auch Lennart Vorwürfe zu machen, denn der hat ja an diesem Morgen den Johnny gehört, wie er gegangen ist, aber hat nicht weiter nach ihm gesehen. Ihr fällt auf, der hat sich auch gar nicht so richtig quergestellt, als Johnny alleine gehen wollte. Also der hat quasi nicht ihre Partei ergriffen, sondern hat so für dessen Autonomie argumentiert, was ich aber auch normal finde. Und hat sich ihrer Meinung nach auch anderweitig komisch verhalten. Und zwar gab es kurz vor dem Verschwinden einen Angelausflug, den er mit Johnny und einem Halbbruder unternommen hat. Und das war sehr ungeplant, sehr hoppla hopp. Und Noreen hat gefragt, warum das denn jetzt unbedingt sein muss, ob sie nicht irgendwie in ein paar Wochen mit besserer Planung fahren wollen. Und Lennart hat nur geäußert, es müsse jetzt sein, man wisse nicht, wie lange das noch möglich sei. Und all das kommt ihr jetzt natürlich komisch vor, so im Nachhinein, gerade nach dem Verschwinden von Johnny. Und ihr fällt ein, dass vor dem Verschwinden von Johnny es regelmäßig nachts geklingelt hat, also das Telefon hat regelmäßig nachts geklingelt. Immer ist Lennart dran gegangen. Immer hat er gesagt, dass sich jemand verwählt hat. Und am Abend vor Johnnys Verschwinden hat das Telefon auch in der Nacht geklingelt. Oh, Lennart, nee, ist dran, Leonard ist dran gegangen, aber im Vergleich zu sonst hat er nicht gesagt, falsche Nummer, sondern hat diesmal offensichtlich aktiv gesprochen und mehrfach okay, okay, okay gesagt. Und dann am nächsten Morgen ist halt Johnny verschwunden. Und das ist natürlich, also man will natürlich einen Vater nicht falsch verdächtigen und das mit diesem Angelausflug und das, dass er für dessen Autonomie ist und eben dem beisteht, wenn er sagt, ich möchte alleine Zeitung austragen gehen, das ist irgendwie alles, finde ich, erklärbar, aber diese Telefonate sind jetzt schon sehr, sehr seltsam.
Ultra seltsam. Also ich meine, kann natürlich auch sein, dass Leonard irgendwie eine geheime Affäre hatte oder so, aber es ist schon gerade, dass er vor dem Verschwinden, vor dem Tag dann tatsächlich dieses längere Telefonat hatte nachts, das ist sehr, sehr bemerkenswert, sage ich mal. Ne? Vorher hätte ich auch gesagt, kaum geschenkt, ne? Ich glaube, im Nachhinein fällt einem dann sowas, gerade wenn die Ehe dann eh schon irgendwann geendet ist oder zerrüttet, sage ich mal, war, wie man so schön sagt, ne, kann es immer sein, dass man dann besonders ja, genau auf Falten guckt und das im Nachhinein dann irgendwie so ein bisschen so kombiniert bewertet, aber genau, auch mit dieser Autonomiephase, das ist ein bisschen, fand ich erstmal so relativ unkritisch, dass die Mutter vielleicht ein bisschen sehr protektiv ist oder dem Kleinen, dem Jüngsten noch nicht so viel zutrauen mag und der Vater dann eher so ein bisschen auf der Seite des Jungen ist und sagt, na komm, lass den Jungen schon und so, ne? Das hätte ich jetzt auch als eher unbemerkenswert irgendwie empfunden, aber das mit diesen, also dass überhaupt das Telefon nachts oft klingelt, ist ja schon mal super seltsam, ne? Wir erinnern uns, 80er Jahre, keine Handys und so, da also in manchen Familien, zumindest in meinem Freundeskreis, war das schon, als ich Kind war, ein Affront überhaupt irgendwie, ich sag mal, nach 8 oder so anzurufen, gerade wenn der Tatort oder die Tagesschau lief oder ne, teilweise auch sonntags, darf man sonntags überhaupt anrufen oder so. Ne? Also da herrschten ja schon auch noch andere Gewohnheiten, sage ich mal, im Telefonbereich und nachts anzurufen geht natürlich gar nicht, weil dann ja auch auf die ganze Familie wachgeklingelt wurde. Ne?
Genau. Also ich hatte irgendwie als Jugendlicher dann auch ein eigenes Telefon in meinem Zimmer, sodass dann irgendwie Freunde mich halt auch zu anderen Zeiten erreichen konnten. Aber genau, wie du sagst, also ich musste dann meistens, um Freunde zu erreichen, eben in deren Elternhaus anrufen. Und dann war das eben so, ich sag mal so ab 20 Uhr unter der Woche immer schon so eine Überlegung, rufe ich da jetzt noch an oder lasse ich es mal sein? Ne? So kommt das jetzt komisch rüber.
Ja.
Genau, also dieses nächtliche Telefonklingeln ist auf jeden Fall bemerkenswert.
Total, ja.
Und auch bemerkenswert eben, dass sich sein Antwortverhalten ausgerechnet in der Nacht ändert, in der dann letzten Endes sein Sohn verschwinden wird.
Oh, und auch, ja, und über diesen Polizisten sollten wir auch nochmal kurz reden. Also das war bei dem Footballspiel und die saßen da auf der Tribüne, Johnny hat Hunger, ging weg, kam nicht wieder und der Vater hat dann Noreen später erzählt oder es wurde dann erzählt oder bekannt, dass Johnny hinter der Tribüne mit einem Polizisten gesprochen hatte.
Unter der Tribüne, das sind die,
diese Holztribüne.
Genau, das kennt man aus irgendwelchen Highschool-Filmen, wo dann die Liebespärchen sich so oft unter diesen Tribünen treffen und dann da irgendwie so, und da stand dann wohl Johnny mit diesem Polizisten. Und ja, also eine dieser Theorien von Noreen ist natürlich auch, oder geht immer in Richtung von diesem Kinderporno-Ring. Dazu kommen wir später noch, da gibt es deutliche Hinweise in die Richtung und da gibt es halt auch Hinweise, dass da unter Umständen auch Behörden so ein bisschen verstrickt waren, zumindest schweigegeldmäßig und das würde dann auch wieder erklären, warum dieser Chief Cooney sich so unfassbar quergestellt hat, ne? Und warum eben dann offensichtlich die Polizei in Des Moines auch nicht diese Connection gezogen hat, Alter, hier verschwinden irgendwie Zeitungsjungs, so einig, es sind wie gesagt ja mehrere.
Stimmt,
ne?
Ja.
Da kann man jetzt entweder von Unfähigkeit ausgehen oder eben von gezielter Vertuschung, aber ich erzähle einfach mal chronologisch weiter. Was jetzt so kommt, das ist Wissen, das nur aus dem Buch stammt von Noreen. Also es ist jetzt so ein bisschen tricky zu bewerten, weil das eben jetzt ihre Worte und ihre Ermittlungen sind, aber das halt nicht nachprüfbare Fakten wiederum sind, bis auf wenige Dinge, die werde ich aber dann kennzeichnen. Und so gibt sie an, dass Leonard sich auch weiterhin irgendwie verdächtig verhalten hat, dass er von irgendeiner Geschäftsreise aus einem Motel bei ihr angerufen hat und gesagt hat, dass, also offensichtlich auch angetrunken war und gesagt hat, dass er sich umbringen wird, weil er seine Schuld nicht mehr erträgt.
Oh je.
Und das legt sie natürlich ihm auch zur Last aus. er kann natürlich aber auch sich einfach schuldig fühlen, weil er einfach an diesem Morgen dann doch nicht mitgegangen ist. Ne? Also das ist jetzt ja, auch wieder so ein bisschen so
eine...
Oder
dass er dann noch die Zeitung ausgetragen hat und nicht sofort Alarm geschlagen hat genau, oder so. Ne?
Genau, also das spricht jetzt nicht unbedingt für eine Täterschaft. Allerdings meldet sich dann in 1989 meldet sich ein junger Mann bei Noreen, Paul Bonacci. Paul Bonacci meldet sich über seinen Anwalt bei Noreen. Er ist zu der Zeit im Gefängnis wegen so kleineren Delikten. Und der erzählt Noreen, dass er als Kind, als Zwölfjähriger, von einem Kinderpornoring entführt wurde.
Ach du Scheiße. Entschuldigung. Boah, was für eine Geschichte.
Auch von denen gefangen gehalten wurde, benutzt wurde für sexuellen Missbrauch, für sexuellen Missbrauch durch andere, also wo er quasi vermietet wurde und auch für die Produktion von irgendwelchen Werken quasi, also wo Film- und Videomaterial produziert wurden. Paul Bonacci, habe ich auch ein Foto geschickt, das ist dieses Foto, so ein junger Mann, so ein bisschen grainy Foto, wo im Hintergrund auch jemand noch so sich streckt irgendwie.
Stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen, den Strecker, ja.
Genau, das ist Paul Bonacci.
Okay.
Und der erzählt nun also, dass er diesen Kinderporno-Leuten irgendwann zu alt wurde, weil er natürlich dem Kindesalter entwachsen ist. Und dann wurde er gezwungen, sich an Kidnappings zu beteiligen.
Eieiei.
Und eins dieser Kidnappings war eben das von Johnny Gosch. Also er hat seiner Aussage nach geholfen, Johnny Gosch zu entführen. Und das war eine gezielte Entführung offenkundig. Also es war nicht so, dass Johnny ein Zufallsopfer war, sondern der war wohl von langer Hand als Opfer ausgesucht.
Ach du Scheiße. Oh mein Gott.
Er untermauert seine Aussage damit, dass er erzählen kann, dass Johnny ein Muttermal auf der Brust hat und eine Narbe von einer Verbrennung an der Wade. Und das sind Informationen, die niemals öffentlich gemacht worden sind. Und er kann eben auch darauf verweisen, dass Johnny ein eher schüchterner Junge ist, der in Situationen, wenn er ängstlich oder aufregend ist, anfängt zu stottern. Und das sind alles Dinge, die man halt nur wissen kann, wenn man ihn kennt, sagt Noreen, weil das alles Dinge sind, die niemals öffentlich gemacht wurden. Sie glaubt also Paul Bonacci, dass der Johnny Gosch kennengelernt hat, eben im Zuge dieser Entführung und ja, dass die wohl auch eine Zeit lang sich gemeinsam in den gleichen Gebäudekomplexen aufgehalten haben.
Wow, Wahnsinn. Das ist ja schon mal an sich total ehrenwert irgendwo, wenn man das so sagen kann, in so einer Situation, dass dieser Paul Bonacci sich überhaupt bei der Mutter meldet über seinen Anwalt. Ne? Also das müsste er ja auch nicht tun wahrscheinlich.
Ja.
Grauenhafte Geschichte, absolut grauenhafte Story, auch von dem Paul Bonacci natürlich selber, ne, dass er da im Grunde gezwungen wird, einmal sich so schlimm, so lange sexuell missbrauchen zu lassen, so gewaltvoll und dann auch noch weiter gezwungen wird, halt die nächsten Opfer auszusuchen, ne? Also dann so gezwungenermaßen, sag ich mal, irgendwo zum Täter zu werden, ne? Und dann dieses Kidnapping durchzuführen mit anderen.
Ja.
Wahnsinn.
Als Noreen sich dann mit Paul Bonacci selber trifft im Gefängnis, um in Beisein seines Anwaltes über alles zu sprechen, kommt erstmal so ein bisschen Verwirrung auf, denn Paul Bonacci war der Meinung, er hätte Noreen schon mal getroffen, aber sie hat jetzt zum ersten Mal davon gehört und hat auch ihn noch nie gesehen. Aber er erzählt, dass ein Jahr früher sein Anwalt sich schon mal an die Familie gewandt hat. Damals hat man dann nur Leonard erreicht, nicht Noreen.
Ist nicht dein Ernst.
Und Leonard ist mit einer Frau zusammen eben zu Paul Bonacci ins Gefängnis gekommen, um mit ihm zu sprechen. Und das, die hat er natürlich für Noreen gehalten. Ist ja klar, dass er dachte, warum sollte der... Also Leonard ist mit irgendeiner fremden Frau, die sich im Nachhinein als etwas zwielichtige Privatdetektivin aus Omaha herausstellen wird, auch wenn sie das abstreitet, dann bei Paul Bonacci gewesen, um mit dem zu sprechen, hat diese Information aber nicht an seine Ex-Frau weitergegeben.
Und da waren die schon getrennt? Okay.
Das spricht ja auch wieder so ein bisschen, ich weiß es nicht, wofür das spricht. Das könnte für seine Täterschaft sprechen. Es könnte natürlich auch sein, dass er seine Frau davor schützen wollte, weil er diese Information vielleicht für nicht glaubwürdig gehalten hat und dann dachte, ich will ihr das ersparen.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Aber Paul Bonaccis Ausführungen sind ja insofern glaubwürdig, als dass er eben Details genannt hat, die er nicht wissen konnte im Prinzip.
Total. Und ich finde das auch immer schwierig, wenn man dann halt für jemanden anderen schon Sachen entscheidet. Ne? Also der Leonard hat ja dann entschieden, dass Noreen das nicht wissen soll. So, ne?
Ja,
ich meine,
genau.
Wer ist er? Also, dass er das entscheidet, so, ne? Die war jetzt ja nicht permanent, ich weiß nicht, in der Psychiatrie wegen einem kompletten Nervenzusammenbruch, dass man denkt, so, Gottes genau. Willen, da darf jetzt auf gar keinen Fall noch irgendwas sie aufregen oder so, oder, ne? Sondern ja. Sie war ja, also sicherlich war sie on fire, sag ich mal, ne? Mit den ganzen Dingen, die sie angestoßen hat, und es kann natürlich sein, dass Leonard das irgendwie kritisch bewertet hat oder so, ne? Und ja. Dass er deswegen dachte, nee, ich will mir das jetzt erstmal selber angucken, aber allerspätestens im Nachhinein hätte er ihr das auf jeden Fall sagen müssen und ihr die Chance geben müssen, das selber nochmal zu bewerten für sich, ne?
Ich denke auch, schwierig. Und ich hätte das auch getan, ja.
Ja.
Entführungspartner von Paul Bonacci war ein gewisser Emilio, von dem gibt es dieses Doppel- Phantombild, und das sieht, finde ich, diesem Fahrer, der diesem ersten Phantombild, schon auch ein bisschen ähnlich.
Total. Gerade das linke, also ja. Ich ja. finde, das ist mal ein Fall, wo ich sagen würde, das ist 1:1 die gleiche Person.
Genau. Dieser Emilio war eben der Typ, der damals schon Paul Bonacci entführt hat, der übrigens auch ein total schlimmes Leben hatte. Der ist im Alter von 6 Jahren als Heimkind schon das erste Mal vergewaltigt worden. Also dessen Leben war offensichtlich schon vorher schlimm, und der ist dann eben von diesem Emilio entführt worden, an diesen Ring verkauft, wo er dann später auch als Drogenkurier und eben auch als Entführungshelfer dann agiert hat. Also verpfuschter geht's im Prinzip nicht.
Ja, ja, da kann man dem ja nur noch mehr eigentlich dazu gratulieren, dass er da die Größe hatte und auch die Moral, sich an die Mutter zweimal zu wenden. Ne? Also nicht nur das eine Mal, wo er nur Leonard erreicht hat, sondern nochmal. Also das finde ich sehr, sehr ehrenwert, gerade mit dieser Biografie im Hintergrund.
Ja, genau. Er beschreibt eben, dass hinter diesem Kinderpornoring ein Politiker namens Larry King steht. Von dem habe ich dir auch ein Bild geschickt. Das allerletzte Bild, so ein Typ mit Brille und so lockigen Haaren. Das ist allerdings jetzt, wie gesagt, kein gesichertes Wissen. Das ist nur das, was Paul Bonacci sagt. Der soll der Strippenzieher hinter diesem Ring gewesen sein. Und eben auch der Grund dafür, warum die Behörden da die Füße stillgehalten haben und warum eben auch teilweise ja diese Informationen darüber, dass da regelmäßig Kinder verschwinden in einem bestimmten Gebiet, dass die halt medial nicht weiter ausgeschlachtet wurden. Und durch diesen Larry King wurden dann die Kinder offensichtlich auch auf so verschiedene Partys quer durchs ganze Land gebracht, um dann da eben missbraucht zu werden von den Gästen.
Grausam.
Ja, total grausam.
Das ist wirklich eins der absolut grausamsten Verbrechen.
Ja, und Paul Bonacci sagt eben auch, jetzt wird Noreen so richtig hellhörig, dass als er ein Jahr zuvor Leonard im Gefängnis getroffen hat mit seiner vermeintlichen Frau, dass er ihn wiedererkannt hat, dass er ihn auch im Kontext dieses Kinderpornorings in Sioux City mal gesehen hat.
Ach du Schande. Also als in ganz großen Anführungszeichen Kunde sozusagen, oder was?
Als Geschäftspartner.
Als Geschäftspartner, um Gottes Willen.
Und jetzt connecten sich hier noch mehr lose Enden, denn das Hauptquartier dieses Kinderpornorings war fatalerweise in einem industriell genutzten Teil einer US Army Base in Sioux City. Und da stellen sich bei Noreen jetzt wahrscheinlich alle Nackenhaare auf, denn dahin hat, in diese Army Base, hat Leonard kurz vor dem Verschwinden von Johnny einen Ausflug mit Johnny gemacht, um halt so, weil der halt auch so ein bisschen Interesse an Army hat. Ich meine, haben Jungs oft, ne?
Klar.
Also die waren auf dieser Base, um da so ein bisschen rumzugucken. Und die stellt sich jetzt eben als offensichtlich Hauptsitz dieses Kinderpornorings raus.
Hardcore. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum dieser Paul Bonacci das, gerade wenn er einen Anwalt hat, sage ich mal, nicht den Behörden, also irgendwelchen, ich sag mal, übergeordneten Behörden, nicht dem Chief Cooney-Behörde, sondern ne, irgendwelchen anderen Institutionen meldet, sondern der Frau, also.
Das kommt jetzt.
Okay.
Genau, ich denke, dass der wahrscheinlich schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht hat und natürlich auch wusste, wenn das denn alles so stimmt, dass durch diesen Larry King eben auch gewisse offizielle Wege einfach zu sind.
Das stimmt natürlich, ja. Dass ihm wahrscheinlich dann eh nicht geglaubt wird, ne? Gerade mit so einer Biografie.
Exakt. So, jetzt wendet er sich allerdings doch an die Behörden, natürlich auch durch Noreen. Die macht, wie gesagt, immer noch ordentlich Alarm, zu Recht. Und er berichtet von einer von einer Ranch, einer Farm in der Nähe von Sioux City, wo eben auch entführte Kinder gefangen gehalten wurden. Die Polizei findet diesen Ort, dieses Haus, und Paul Bonacci sagt, dass sie da in einem Keller gefangen gehalten wurden und dass viele Kinder da ihre Initialien in die Wände gekratzt haben, unter anderem auch er. Und die Polizei durchsucht diesen Keller und sie finden Initialen und sie finden auch seine. Also diese Geschichte scheint halt auch wieder zu stimmen, weil er diesen Ort einfach genau beschreiben konnte und da eben auch diese Spurenlage so war, wie er das beschrieben hat. Das kann jetzt natürlich auch andere Gründe haben, aber es wirkt dann dadurch schon alles wieder etwas glaubwürdiger.
Boah, hardcore. Boah, das ist wirklich herzzerreißend, ne? Dass die Kinder dann in diesem verdammten Keller von diesen unfassbar riesigen Arschlöchern da gehalten wurden und dann im Grunde ihre Existenz noch nachzuweisen, zu zeigen, ne, für die Nachwelt, da ihre Initialien wahrscheinlich mit irgendwie ihren Fingernägeln oder so in die Wände gekratzt haben. Boah, das ist wirklich herzzerreißend, ja. Hardcore.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, aber das heißt, die Ranch ist offensichtlich leer, als die Behörden da ankommen.
Genau, die Ranch ist leer, die Besitzer dieses Bauernhauses oder dieser Ranch, dieser Farm können nicht mehr ausfindig gemacht werden. Also da sind die Besitzverhältnisse nicht geklärt. Man findet aber einen Brief, der dem Vernehmen nach auch von Johnny ist, also in dem Johnny beschreibt, wie er da behandelt wurde, dass man ihm die Haare abrasiert hat, um ihn unkenntlich zu machen, dass man ihm ja nicht erlaubt, wieder nach Hause zu kommen, dass er seine Eltern liebt, also wie so eine Art Tagebuch. Das wird auch wieder schrifttechnisch verglichen, da ist man sich nicht hundertprozentig sicher, die Schrift ähnelt der von Johnny sehr stark. Jetzt muss man aber sagen, das sind ja auch ein paar Jahre vergangen, ne? Dass da vielleicht eine gewisse Änderung eintritt, ist vielleicht auch irgendwie klar. Also ich würde es jetzt auch wieder eher als Hinweis auf sein Leben irgendwie werten.
Voll, ja, und vielleicht, wer weiß, in was für Umständen er das schreiben musste, ne? Vielleicht hatte er keine harte Unterlage dafür, vielleicht musste er das im Dunkeln schreiben oder so, ne? Weiß man ja auch nicht, vielleicht war er unter Drogen gesetzt und zitterte oder so, ne? Also ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, auch diese Theorie, dass er da irgendwie lebt, gefangen gehalten wird, weil man eben noch was von ihm möchte oder ihn halt gebrauchen kann, in Anführungsstrichen, Die wird halt irgendwie dadurch untermauert, dass man eben diese Notizen findet, die ja auch darauf hindeuten, dass er zumindest über eine längere Zeit lebendig gewesen ist. Ne?
Ja.
Und dann eben die Aussagen von Bonacci, die Tatsache, dass der offensichtlich Leonard auch als, ja, aus diesem Kinderporno-Ring halt im Geschäftskontext irgendwie schon kannte, bevor dem ersten Aufeinandertreffen. Also irgendwie scheint da schon vieles in diese Richtung zu deuten, in diesen Verdacht von Noreen, dass der Vater da die Hände drin hat, ne?
Boah, was ist das für ein Brainfuck, wenn du dem Vater, deinem Ex-Mann, dem Vater deines Kindes, im Grunde in ihrer Welt ja zumindest immer weiter nachweisen kannst, dass er Schuld daran hat, dass dein eigenes kleines Kind entführt wurde und höchstwahrscheinlich in einem enormen Maße sexuell missbraucht, misshandelt und seelisch gebrochen wurde, so, ne? Also was muss das sein? Das kann
ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, alle Eltern haben ja schon mal irgendwie Konflikte mit dem Partner ausgefochten, wenn es irgendwie darum geht, dass man sich vielleicht in Erziehungsfragen uneinig war. So. Und das hat ja vielleicht schon irgendwie so eine gewisse Belastung mit sich gebracht, weil man nicht an einem Strang gezogen hat, ne? Aber dann irgendwie diese immer größer werdende, erstmal dieser Anfangsverdacht, der Mann, den man liebt in dem Fall, könnte etwas mit dem Verschwinden des gemeinsamen Sohnes zu tun haben. Und dann auch in so einem Kontext Kinderporno-Ring, was ja so das Worst-Case-Szenario ist im Endeffekt. Ne?
Ja.
Und das scheint jetzt immer mehr an Substanz zu gewinnen. Also ich will mir diesen inneren Kampf auch gar nicht vorstellen, was da wahrscheinlich auch irgendwie tatsächlich Vorwürfe an sich selber, dass man diese Person mal geliebt hat und das nicht in Anführungsstrichen gesehen hat, was das für ein Mensch ist, ne?
Ja, genau. Ja, du hast völlig recht. Also gerade, ich sag mal, dieses in Anführungszeichen Industrielle fast schon, ne? So, ist halt besonders perfide und widerlich so, ne? Schlimm genug, wenn es ein Einzeltäter wäre, ein Triebtäter, der pädophil sozusagen Kinder kidnappt und missbraucht, aber wenn das dann von langer Hand geplant ist, wenn sogar die Behörden im Grunde wegschauen oder sogar mitmachen, also es ist wie in einem ganz schlechten Film, ne? Wahnsinn.
In einem ganz, ganz schlechten Film.
Ja, und dieser Larry King, dieser Politiker, weißt du, in was, also war das eine Größe oder war das eher so ein Lokalpolitiker, der in irgendeinem kleinen Stadtrat oder sowas saß?
Das war ein Lokalpolitiker, der aber auch ein, ja, wie soll ich sagen, eine schillernde und illustre Gestalt war. Also über den könnte man eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Ich
Okay,
bin jetzt auch
krass.
nicht, ich bin jetzt auch nicht so tief eingestiegen,
Ja.
aber der war wohl recht kontrovers. Ja, vielleicht steige ich da irgendwann mal tiefer ein.
Okay. Wahnsinn, ja.
Aber es gibt noch mehr, zumindest seltsame Ereignisse in diesem Fall. Im Jahr 1999 muss Noreen Ghosh in einem ganz, ganz anderen Fall vor Gericht aussagen, also hat überhaupt nichts mit Johnny zu tun. Es gibt auch öffentlich keine Informationen darüber, was das für ein Fall war. Und um da irgendwie ihre persönliche Glaubwürdigkeit einschätzen zu können, wird sie dann da gefragt, ob sie denn nach der Entführung ihres Sohnes den nochmal gesehen hätte. Ich weiß nicht, wie jetzt da der Kontext dieser Frage war.
Also ihren Sohn oder
Johnny.
ja,
Ja.
okay.
Und sie gibt jetzt an, dass sie vor kurzem tatsächlich Johnny gesehen hat, dass er sie nachts besucht hat.
What?
Es hat nachts offensichtlich an ihrer Tür geklopft und sie hat so durch die Tür nach draußen geguckt und da standen so im Dunkeln zwei junge Männer vor der Tür und in dem einen hat sie direkt den mittlerweile erwachsenen Johnny erkannt.
Ach du, meine Güte.
Und sie hat aber die Tür nicht aufgemacht, weil sie so perplex war und er hat dann wohl auch gesagt, it's me, Johnny, also ich bin's. Und sie hat dann die beiden reingelassen. 1,5 Stunden sind die geblieben und Johnny hat sich mit ihr unterhalten, aber hat jetzt auch nicht so hundertprozentig mit der Wahrheit ausgerückt. Der andere junge Mann war einfach die ganze Zeit nur da, hat nichts gesagt, saß einfach die ganze Zeit nur da. Was jetzt Gegenstand des Gesprächs war, wollte sie nicht sagen. Sie musste Johnny aber versprechen, dass sie über diese Begegnung Stillschweigen bewahrt, weil er sonst große Probleme bekommen könnte und sie bricht ihr Schweigen jetzt nur, weil sie halt unter Eid vor Gericht steht.
Wow, das erinnert mich so ein bisschen an so Drückerkolonnengeschichten, wo auch manchmal ja, Leute dann nicht mehr nach Hause kommen und oder dann Jahre später irgendwie nochmal auftauchen oder so und dann so ihre Sicht irgendwie erzählen, aber krass, also.
Ja, das ist teilweise wirklich krass. Da habe ich auch schon so Aussteigerberichte gehört, die wirklich ganz, ganz heftig sind, was da auch teilweise, wie die Leute unter Druck gesetzt wurden. Da gibt es auch einen deutschen True Crime-Fall übrigens, der in diesem Milieu spielt.
Ja, vielleicht kenn ich den sogar, ja. Aber krass,
Da
also ich
werden wir.
meine, einerseits schön für Noreen in Anführungszeichen, dass sie halt Johnny anscheinend treffen konnte, sehen konnte. Aber es klingt ja jetzt nicht nach Happy End, also er ist nicht bei ihr wieder eingezogen, er ist wieder weggegangen, er hatte eine schweigende Begleitung dabei, wer weiß, ob das eine bedrohliche oder eine okaye Begleitung so war, ne?
Genau.
Boah,
Genau,
ja.
also weiß man jetzt ja auch nicht, ne, ist das jetzt irgendwer gewesen, von dem da irgendeine Gefahr ausging, hat er deswegen vielleicht, ist er deswegen nicht ins Detail gegangen oder ist er
Ja.
nicht ins Detail gegangen, weil er seine Mutter schützen wollte, ihr das Kopfkino ersparen wollte, war das jemand, der gut zu ihm steht, ne? Das
Genau,
weiß man halt alles
exakt.
nicht.
Ja.
Das weiß auch sie nicht. Das ist
Gruselig.
erstmal, aber es ist halt 17 Jahre später, ne? Also er ist jetzt dann mittlerweile fast geht auf die 30 zu.
Ja, habe ich auch gerade ausgerechnet. Ne?
Und das ist dann aber erstmal wieder das Letzte und der letzte Punkt, der Endpunkt in diesem Johnny-Gosch-Fall ist dann tatsächlich im Jahr 2006, also das zieht sich, wie du siehst, über
Wow.
eine ganz schön lange Zeit, verlässt Noreen eines Tages ihr Haus, einen Tag wie jeder andere und sie findet einen Stapel Polaroid-Fotos vor ihrer Haustür. Die habe ich dir vorenthalten heute zu diesem Fall, die kannst du vielleicht im Anschluss googeln, wenn du möchtest, damit ich wollte dir die Spannung nicht so oder ich wollte nicht so in so eine eindeutige Richtung gehen.
Ja, okay.
Auf diesen Polaroid-Fotos sieht sie auf jeden Fall mehrere Jungs, so im Alter von 11 bis 14, die alle irgendwie auf Betten sitzen oder liegen und gefesselt sind und auch geknebelt sind.
Nein.
Und sie meint, auf irgendwie einem dieser Fotos auf jeden Fall Johnny zu erkennen. Ist sich aber nicht ganz sicher. Auswertungen der Behörden ergeben,
Boah.
dass er eher auf keinem dieser Bilder zu sehen ist. Und mittlerweile weiß man auch, das ist unter so einem Reddit-Beitrag mal irgendwann diskutiert worden, mittlerweile weiß man auch, dass die meisten dieser Kinder mittlerweile gelösten Verbrechen zuordnenbar sind. Also da ist Johnny Gosch offensichtlich nicht bei, aber die sind irgendwie alle anderweitig in irgendwelche Verbrechen verwickelt gewesen. Und warum dieser Stapel vor ihrer Tür lag, ob sich da jemand einfach einen morbiden Scherz mit ihr gemacht hat oder ob das irgendwie wirklich ein Hinweis sein sollte, das kann man halt nicht sagen. Das ist aber so der Endpunkt dieser Johnny-Gosch-Geschichte bisher.
Krass. Also ich habe das einmal kurz gegoogelt, man findet da Bilder. Ich möchte da eine kurze Warnung rausgeben, dass es schon ganz schön kickt, sage ich mal, ne, die zu sehen. Also das ist keine leichte Kost. Ja, da Wahnsinn. Ja, wer weiß. Also ich meine, es ist im Grunde, also die Fotos, die Polaroids waren dann zum allerersten Mal bei ihr, kamen die als allererstes Mal sozusagen an die Öffentlichkeit.
Genau. Also ich muss sagen, so ein paar davon, die sehen für mich auch irgendwie so gestellt aus. Die wirken für mich nicht bedrohlich. Ein paar sehen für mich schon valide aus.
Ich konnte mir die ehrlich gesagt jetzt nicht so lange angucken, weil ich mich das selber
zu so ein
kenne,
Foto,
dass mich das selber ja,
es gibt so ein Foto, das sind drei Jungs, die liegen auf einem Bett so Löffelchen hintereinander und sind gefesselt. Auf dem will sie Johnny erkannt haben. Das Bild ist in einem anderen Verbrechen auch am Tatort aufgetaucht. Mhm. Da komme ich aber irgendwann im Podcast nochmal zu. Das spielt in einem anderen Fall halt auch noch eine Rolle.
Interessant. Oh.
Aber wie gesagt, man kann da eben nicht sagen, warum die da liegen. Ne? So krass es halt auch ist, Hauptverdächtiger eben für Noreen, auch in ihrem Buch, ist eben ihr Mann. Und wie gesagt, da kommen dann immer diese ganzen Ungereimtheiten. Ne? Das Telefonat, dieser Besuch im Gefängnis, von dem er nicht erzählt hat, dann schreibt sie im Buch eben auch, dass Lennart ihr und auch den Kindern gegenüber schon länger auch gewalttätig war. Also hat sie auch offensichtlich einmal wirklich sogar auch krankenhausreif geschlagen.
Oh nein, ach Mensch.
Dieser Angelausflug, der irgendwie so abrupt war, so man weiß nicht, wie lange sowas noch möglich ist. Der Besuch auf dieser Army Base, kurz vor dem Verschwinden. Und der ist insofern erwähnenswert, beziehungsweise so ein bisschen tricky, weil auf dieser Army Base ein Mann als Radartechniker arbeitet, der in den 80er Jahren verhaftet werden wird, weil er drei 13-jährige Jungen vergewaltigt und ermordet hat.
Ach du meine Güte.
Ne, im Umfeld von Lennart ist irgendwie viel Komisches unterwegs. Ne?
Sehr viel Komisches, ja, total.
Er streitet das natürlich alles ab. Er streitet auch irgendwie diesen Besuch im Gefängnis bei Paul ab und dass er da eine andere Frau dabei hatte. Diese offenbar Ermittlerin aus Omaha, die streitet ihre Verwicklung natürlich auch ab. Und so steckt man halt in so einer Sackgasse. Das ist jetzt quasi Noreens Wort gegen seins. Mhm. Und Paul, der halt aber auch aufgrund seiner Vergangenheit natürlich auch sehr kontrovers gesehen wird und jetzt auch nicht unbedingt als die valideste Quelle, obwohl seine Behauptungen halt zumindest teilweise nachprüfbar sind. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also,
absolute Sackgasse.
Ja, ja, vor allem ist dann wahrscheinlich auch so viel Zeit einfach vergangen, dass man diesen Ring, sofern es ihn noch gäbe, nichts gerade nachweisen kann wahrscheinlich. Ne? Weiß man da irgendwas dazu, ob es da irgendwie anderweitige Ermittlungen gab oder ob da irgendwie Razzien waren oder so oder ob das alles komplett im Sande verlaufen ist?
Nee, da ist das meiste wurde im Sande verlaufen, halt auch, weil natürlich die Ermittlungen schon erst so schleppend angefangen haben. Es gab da wohl mal irgendwie eine Ermittlung in so einem anderen Farmhaus, auch in der Nähe von Des Moines, da wurden halt auch irgendwie Kinder festgehalten. Da gab es einen Mann, einen Besitzer, der ausfindig gemacht werden konnte und da hat dann der Staatsanwalt damals, das ist auch noch ein bisschen interessanter Punkt, der hat Lennart informiert, dass man da jemanden auf dem Schirm hat, der offensichtlich irgendwie Kinder entführt hat und den man sich jetzt mal zur Brust nehmen will, um auch dessen Farm zu untersuchen, ob man da vielleicht entführte Kinder findet und dass man eventuell auch davon ausgeht, Johnny da zu finden. Und Lennart hat darauf wohl eher wütend und abweisend reagiert, was ja auch so ein bisschen komisch ist. Ne?
Total, total komisch.
Also dieser Staatsanwalt hat ihn quasi zum Informationsaustausch eingeladen, um ihm so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und er reagiert da irgendwie, hat irgendwie wütend das Büro verlassen und ist irgendwie davon. So, das war halt auch nicht das, womit dieser Staatsanwalt gerechnet hatte. Ne? Also
Vor allem ist er dann auch einfach kein guter Schauspieler, also dieser Lennart. Ne? Also wenn er da verwickelt worden wäre, sollte er da auch einfach eher ein Pokerface bewahren und so tun, als würde ihn das brennend interessieren, sage ich mal. Ne? Also komisches Verhalten.
Insgesamt total. Ne? Also wie gesagt, viele dieser Sachen, die Noreen da aufführt als mögliche Hinweise auf seine Mittäterschaft, die sind auch anders erklärbar. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich auch wirklich immer wieder drüber stolpere und auch denke, okay, selbst wenn ich versuche, das irgendwie weitestgehend für ihn auszulegen, sind da Sachen, die sehr komisch sind einfach, ne?
Ja, es hat halt, also mir fehlen ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte bei dieser Tragweite, ne, von diesem Kinderpornoring, das irgendwie zu fassen, einfach ehrlich gesagt, ne? Weil das so eine absolut grauenhafte Vorstellung ist, gerade ja, wenn das so weite Machenschaften zieht oder gezogen hat und weil man sich ja einfach vorstellen kann, dass das tatsächlich leider in der Realität der Fall ist, dass solche Strukturen existieren auf der ganzen Welt, dass sie schlimmerweise wahrscheinlich auch immer existieren werden in irgendeiner Art und Weise und dass einfach so unfassbar viele Kinder leiden darunter, ne, und litten mussten und auch einfach, dass die gesamten Leben dann höchstwahrscheinlich komplett zerstört sind, ne, so die kleinen Seelen ja, so schwer beschädigt sind, so, ne, für ihr gesamtes Leben, ohne dass sie irgendetwas dafür können. Und das macht mich einfach total betroffen bei dem Fall. Und deswegen, ja, dieser Lennart, also wer weiß, das können wir nicht beurteilen, ob er da irgendwie mit drin steckt oder nicht. Es ist auf jeden Fall verdächtig, wie er sich verhalten hat, aber im Grunde ist es mir fast schon, ich sag mal, egal, in Anführungszeichen, einfach durch diese Tragweite, so, ne, weil da einfach so viele Menschen, / Männer mit drin stecken, ne, und das zu verantworten haben. Und ich hoffe einfach, dass das, ja. Von daher ist mir dieser Lennart, sorry, ja, gar nicht mal so, der ist jetzt nicht so das allerletzte fehlende Puzzleteil und man hat den Fall gelöst oder so, ne, einfach weil man weiß, dass es leider dann pass pro toto nur ein Schicksal von leider wahrscheinlich sehr, sehr vielen Kinderschicksalen, so, ne, und durch diese massiv bewundernswerte Arbeit von Noreen, egal was sie für ein Typ Mensch ist oder nicht, aber sie hat da ja total viele Informationen zusammengetragen und irre viel Arbeit und komplett Kraft ihres Lebens wahrscheinlich reingesteckt. Ja, und man kann da nur den Hut vorziehen, was sie erreicht hat, und man kann einfach nur hoffen, dass sie und vor allem Johnny irgendwie da ihren Weg finden, so, ne? Man würde es ihnen einfach unglaublich wünschen, dass sie da irgendeinen Weg finden, dass er aus seiner Situation heraus kann, dass er als Mann, als erwachsener Mann, der ist, ja, irgendwo, ja, nicht mehr gegen seinen Willen irgendwo festgehalten wird, sondern irgendwo noch die Chance hat, irgendwas in seinem Leben zu machen, wo er entscheidet, ne? Und idealerweise irgendwie das, was er erleben hat, ein ganz, ganz kleines bisschen zu verarbeiten.
Ja, das ist genau die Frage, die ich mir oft stelle, mit so einem Rucksack auf.
Ja.
Inwieweit ist da noch ein Leben möglich? Also ein, in Anführungsstrichen, normales, gesundes Leben. Das ist ja, das frage ich mich bei so vielen Fällen. Junko Furuta, einer der Fälle, die uns, glaube ich, so am meisten bewegt haben, da war ja auch in diesen 44 Tagen immer wieder eine Rettung möglich und auch da stellt sich ja die Frage, was wäre das eventuell noch für ein Leben gewesen, ne, mit diesen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Was ich an diesem Fall hier so frustrierend finde, Lennarts Täterschaft jetzt mal isoliert betrachtet, angenommen, oder gehen wir davon aus, er hat was damit zu tun, ihn jetzt irgendwie zu bestrafen, das ist ja wirklich nur so ein kleiner Kopf der Hydra, wenn man davon ausgeht, dass es da wirklich so eine richtige Organisation gibt, die vielleicht wirklich auch in behördliche Kreise vordringt, dann ist er wahrscheinlich so einer der ganz, ganz, ganz kleinen Fische, ne, so, die man zur Not auch als Bauernopfer einfach verkraften könnte. Und das ist halt so unbefriedigend, weil es das zu so einem Kampf gegen Windmühlen macht, ne? Und
ganz genau.
Und du hast diesen Punkt, angesprochen, das gab es immer schon, das wird es vermutlich leider auch immer geben, denn jede Form der Nachfrage, die irgendwo existiert, wird auch mit dem entsprechenden Angebot gedeckt werden. Ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, Drogen ist, Waffenhandel oder eben sehr abseitige Pornografie oder eben Verfügbarkeit von Menschen für was auch immer. Ne? Und das ist ja auch so erschreckend, dass wenn man diesen Aussagen von Paul glauben kann, dass Johnny eben gezielt auch ausgewählt wurde, also wie so eine
Bestellungsentführung.
Ja. Und auch das war ja auch so, wurde ja mal so zwischen den Zeilen in diesem Fall Amy Lynn Bradley, klang das ja mal an, dass da es möglicherweise auch so sein könnte, dass es da so eine Beschaffungsstruktur gibt, wo dann eben die Leute, die Betreiber von solchen Untergrundbordellen dann vielleicht einfach vorgeben, okay, wir brauchen mal wieder eine, weiß ich nicht, 1,80 Amerikanerin, gucken, was ihr machen könnt. Ne?
Total, ja, total. Das fand ich auch, das hat mich auch echt, ja. Das fand ich sehr, sehr, sehr krass, wo dieser Koch oder dieser
Musiker
von dem Kreuzfahrtschiff so ein bisschen so der Lockvogel da war, ne, der den Kontakt irgendwie vielleicht hergestellt haben könnte.
Ja, danach sieht es zumindest ganz, ganz stark aus, ja. Also ja, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, die Folge heißt Kreuzfahrt, hört da mal rein.
Ja, wenn ihr nicht gerade eine Kreuzfahrt gebucht habt, hört mal rein. ja, nee, also ich glaube, man muss es manchmal dann so ein bisschen humorvoll irgendwie aufbrechen für sich selber, damit man diesen absoluten Morast und Sumpf an Grauenhaftigkeit noch ein bisschen ertragen kann, den wir hier vor uns hatten heute Abend. Ja, also Kinderpornografie ist eins der Themen, wo ich auch immer meine absolut größte Bewunderung habe für alle Mitarbeiterinnen von Behörden, ne, die sich das anschauen, die sich das reinziehen müssen, die da tagtäglich mit zu tun haben, die da diesen absoluten wichtigen Kampf irgendwie kämpfen, dass das dass da Leute zur Rechenschaft gezogen werden, dass da Kinder befreit werden, dass zumindest auch die Daten verschwinden von missbrauchten Kindern. Boah, also das ist ein heftiger Job und da möchte ich einmal meine Anerkennung für aussprechen. Und ja, man kann einfach nur hoffen, dass es immer weiter zunimmt, dass möglicherweise auch mit Hilfe von KI oder was auch immer irgendwie an zukünftigen Technologien da kommen werden, da Sachen vereitelt werden können, die es halt vielleicht in den 80ern noch nicht vereitelt werden konnten. Aber ja.
Ja, also diese Sachbearbeiter da bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die solche Materialien sichten müssen, um dann eben Beweissichtung zu betreiben und eben dann letzten Endes auch ja Anklagen wasserdicht erhebbar zu machen, die ja verdienen tatsächlich den allergrößten Respekt und die haben auch tatsächlich mein Mitleid, weil das auf jeden Fall auch so ein Job ist, von dem ich weiß, dass ich den nicht von meinem Privaten trennen könnte. Das ist eine Sache, die du auf jeden Fall mit nach Hause nimmst. Und wenn du dich dann da als Ermittler durch irgendwie teilweise stundenlang von so einer Scheiße durchquälen musst und wirklich das aber auch aktiv sehen musst, um eben Details wahrzunehmen, das muss einfach grauenhaft sein. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe da noch nie was drüber gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt, aber ich will auch gar nicht wissen, was das unter Umständen auch mit der eigenen Sexualität macht. Mhm. Ne? Also bist du da überhaupt noch in der Lage, Beziehungskontext, im eigenen Kontext
das abzuschalten, so, ne?
Die Bilder. Kannst du das aus deinem Kopf verbannen? Ich will überhaupt nicht drüber nachdenken, aber ich fühle mich schon schmutzig alleine beim bloßen daran denken, was das alles so mit sich bringt. Ne?
Ja, total. Und ja, man hat sicherlich auch einfach eine gewisse Paranoia dann, wenn man selber Kinder hat und ne, wenn man irgendwie sieht, weiß nicht, der eine Onkel oder wer auch immer, der umarmt das Kind immer besonders lange oder das Kind übernachtet zum ersten Mal bei einem Freund und man findet die Eltern aber so ein bisschen komisch oder so, ne? Also da gibt's ja, glaube ich, bei aller Professionalität immer irgendwelche, wie du beschrieben hast, ne, so Teilbereiche, wo es dann doch ins Private überschwappen könnte. Und da muss man, glaube ich, dann hoffentlich wird man dann sehr, sehr gut geschult, dass man dann zumindest seine Werkzeuge hat, um irgendwie damit klarzukommen. Aber so oder so ist es ein Thema, da können sicherlich nicht viele Leute mit beruflich so umgehen. Aber ja, zu dem Fall, also ich finde das Ende, gerade dieser nächtliche Besuch von Johnny ist echt irgendwie nochmal ein Zusatzmysterium, ne, gewesen. Gerade, dass er dann in Begleitung war, klang auch so ein bisschen so, als hätte, also ich weiß nicht, vielleicht war er auch häufiger nochmal da bei Noreen oder so, keine Ahnung. Ne? Immerhin ist er nicht tot, vielleicht hilft ihr das schon mal weiter irgendwo. Ich weiß nicht, wie sie das in ihrem Buch so dann geendet hat oder so, ne? Aber dass es in dem Wissen ist, dass ihr Kind zumindest lebt.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn diese Geschichte stimmt und warum sollte sie lügen, dass vielleicht seitdem noch häufiger Kontakt stattgefunden hat, nur dass das einfach nicht rausgekommen ist, dass sie diese Ausnahme geschildert hat, weil sie eben unter Eid stand, weil sie eben das Gefühl hatte, ich möchte hier nicht lügen, oder vielleicht auch wirklich drüber sprechen wollte. Das ist ja auch eine Sache, die sie auch bewegt und die sie wahrscheinlich niemals ausgesprochen hat vorher. Also ich oder in meiner Welt hat das Ganze so ein bisschen ein Happy End, weil ich mir halt vorstelle, wenn das so stimmt, dass es immer wieder mal Kontakt gab, dass Johnny vielleicht auch mal anruft oder so und die sich zumindest auf einer halbwegs regelmäßigen Basis austauschen und sie vielleicht auch tatsächlich diese Frage beantworten kann, die für uns halt heute ein Fragezeichen ist.
Das stimmt.
Was ist genau passiert? Sie hat vielleicht für sich eine Antwort und eine Klarheit, während wir hier nur im Nebel stochern können.
Ja, voll. Und vielleicht konnte sie auch in dem Gespräch oder in einem weiteren Gespräch halt erfahren, welche Rolle halt Johnnys Vater dabei hatte, ne?
Das also, meine ich unter anderem, also, ja. Ja, das meine ja, ich. Ja,
also wie krass muss es sein, bitte, wenn du irgendwie... Du hast ein Kind zum letzten Mal gesehen, als es 12 Jahre alt war und dann siehst du es wieder, wenn es 30 ist, 30 Jahre nachts steht es irgendwie vor deiner Tür mit einem dir unbekannten anderen jungen Mann. Also das muss ja unfassbar emotional gewesen sein für sie. Ne? Das kann man sich, glaube ich, einfach in keinster Weise vorstellen, was da in ihrem Kopf und in ihrem Herzen los gewesen sein muss und wie das Treffen wohl abgelaufen ist. Aber ja, es hat ein bisschen was von einem Mini-Mini-Happy-End auch für mich, dass sie sich nochmal sehen konnten, sag ich mal. Und ja, was du ganz, also vor einigen Minuten angesprochen hast, da musste ich auch dran denken, so, ne, was für ein Leben man dann überhaupt noch haben kann, ne? Kann man glücklich sein mit so einer Biografie? Kann man das verarbeiten? Kann man da irgendwo einen Cut machen oder einen Modus operandi zumindest finden, psychisch, sag ich mal, wo man irgendwo funktioniert und wo man möglicherweise in manchen Bereichen seines Lebens eine zufriedene kleine Abschnitte haben kann. So, ne? Ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr individuell, je nachdem, wie Leute psychisch aufgestellt sind, je nachdem, was ihnen genau passiert ist. Ne? Gibt es Leute, die resilienter da sind und Leute, die nicht so resilient sind, ne? Oder wo dann einfach die Biografie weiter in die Drogensucht geht oder in andere, ja, schlimme Bereiche, so, ne, mit irgendwie weiterer Kriminalität, weiterem Missbrauch, in was für einer Art und Weise auch immer. Aber ich wünsche Johnny Gosch auf jeden Fall, dass er irgendwie mithilfe von seiner Mama vielleicht noch sich irgendwo befreien konnte aus den Umständen, die schlimm für ihn waren, und dass er irgendwie klarkommt im Leben und dass die verdammten Arschgeigen, die so eine Scheiße machen, zur Rechenschaft gezogen werden. Entschuldigung.
Da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Das ist einfach noch ein viel zu mildes Wort.
Ja. Das ist wirklich eins der schlimmsten Dinge, die man machen kann im Leben. Und die sollen alle in der Hölle schmoren.
Ja, das sind diese Momente, wo ich mir wünsche, dass dieser christliche Weltaufbau mit Himmel und Hölle, dass das tatsächlich existiert, weil das einfach ein tröstlicher Gedanke ist, dass solche Wichsgesichter dann wirklich im der Hölle landen. Ja. Sorry für diesen Entgleiser. Wie gesagt, ich persönlich nehme da dieses Happy End, in Anführungsstrichen gefühlte Happy End, einfach mit oder rede mir ein, dass das glaubwürdig ist, dass die beiden immer wieder mal Kontakt haben und dass Noreen für sich diese Fragen beantworten kann. Für mich deutet tatsächlich auch vieles auf Leonard. Das liegt natürlich auch daran, dass wir Ermangelung oder einen Mangel haben an anderen möglichen Verdächtigen und dass Noreen einfach so klar in diese Richtung zeigt. Aber wie immer an dieser Stelle oder bei solchen Fällen kommt jetzt hier der Aufruf an die Community: Lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Und wenn ihr nicht Teil der Community seid, dann werdet das bitte. Helft uns zu wachsen. Teilt eure Gedanken mit uns, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr möchtet. Speziell bei solchen Fällen, da bin ich immer super interessiert, was so an Input von euch kommt. Und ja, wie Laura das auch schon angesprochen hat am Anfang der Folge, ganz elegant: Wir werden dieses Jahr noch mindestens 2 weitere Male auf der Bühne stehen. Die Daten und Vorverkaufsmöglichkeiten findet ihr eben auch bei uns bei Instagram, wie auch eben unseren Shop beispielsweise. Also das ist eine Sache, wo man interagieren kann, wo man uns sehen kann, wo man uns was Gutes tun kann, wenn man möchte. Guckt da mal rein.
Total. Und das macht auch einfach Spaß, euch live zu sehen. Ich war ja beim ersten Mal coolerweise auch dabei. Das war richtig, richtig toll. Und auch der Shop, da war ich ja jetzt auch schon einmal käuflich tätig. Und da wollte ich nur anfühlen, man kann da echt auch richtig viel gestalten. Also man kann auch überlegen, ah, das Logo ist jetzt vorne drauf, ich will es aber gerne hinten drauf haben oder so. Also das ist auch echt eine coole Sache, da noch selber so ein bisschen kreativ
Ja,
zu werden
flexibel zu
oder
sein, ja.
genau. Also das wird nicht sofort klar, aber da gibt es irgendwo so ein Symbol mit einem Stift oder irgendwie sowas, ne? Und da kann man noch so ein bisschen dran rumarbeiten. Oder wenn man sagt, ah, ich hätte gerne dieses Logo, aber eine andere Farbe oder so, das ist, glaube ich, echt ganz cool gemacht mit dem System, was ihr euch da ausgesucht habt. Also
Ja,
nochmal.
ich denke auch.
Ja, Daumen hoch und der Daniel ist auch immer ganz fleißig mit neuen Entwürfen, ne, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Cool, ja.
Zu unseren feststehenden Live-Auftritten dieses Jahr, da gibt es noch irgendwie zu sagen, der erste wird in einem kleinen Theater in quasi nahe meines Heimatdorfs sein. Für mich persönlich so ein bisschen Heimspiel, weil ich da schon mal auf der Bühne stand. Das ist echt ganz cool. Dann feiern wir erneut in den Hallen der Krombacher Brauerei, wo wir unser Debüt geben durften, im November unser dreijähriges Podcast besteht, also unseren
Yeah,
Podcast-Geburtstag. Das wird,
mega.
glaube ich, richtig schön. Und ich freue mich auch, dass wir diesen Geburtstag einfach da feiern dürfen, weil da unser Bühnendebüt war und das so gut lief und die dann auch uns die Möglichkeit geben, da unseren Geburtstag zu feiern. Und Stichwort Geburtstag, ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich überlege tatsächlich, ob ich im Januar, das passt dann ja vom Abstand her, meinen nächsten Geburtstag hier im Kölner Raum im Rahmen von einem Live-Abend feiere. Ich weiß noch nicht genau, ja.
Cool.
Schauen wir mal.
Ja, sag
Und
Bescheid, ne? Und
vielleicht
das
hat
kann
es bis
man alles
dahin ja
bei
mit dem
Instagram
Privatchat
verfolgen.
geklappt bei Kofi.
Ja,
Ja, Laura,
also.
hast du einen Dislike dabei vielleicht oder ein Like. Dein Like war jetzt ja ganz offensichtlich unsere Live-Performance.
Ja, auf jeden Fall, das war richtig cool und ich fand's
Sorry,
auch.
das war so schmalzige Eigenwerbung.
Ich fand's herrlich. Also ich war ja einmal als Studentin auch in der Krombacher Brauerei damals, also schon echt lange her, 2007 oder so, 2008. Und hatte da komischerweise nicht mehr ganz so viele Erinnerungen dran. Aber ich habe mich noch an die Schinkenbrote erinnert und das fand ich auch ganz, ganz süß. Das war so ein geiler Anachronismus irgendwie, als wir jetzt nochmal da waren wegen euch, dass es da halt wirklich so richtig zünftige Schinkenbrote mit sauren Gürkchen Schnitten so gab. Das fand ich ganz nett. Es gab auch eine vegetarische Alternative, möchte ich hier noch anfügen. Nee,
Kannst
Dislike,
dir
ja.
nicht vorstellen, wie lecker die waren, wenn man so von der Bühne kommt, diese
Boah, das glaube
Schinkenbrote.
ich, ja.
Ich war ja tatsächlich so, ich war bis 5 Minuten vor der Show total cool, also wirklich total. Und dann hat der Janis, der uns dann anmoderiert hat, hat uns runtergerufen und ich habe dann so von diesem Treppenaufgang mal so in den Saal gespingst und dann habe ich auf einmal so weiche Knie gehabt. Also das Runterkommen und so die ersten paar Sätze da hatte mich das Lampenfieber dann doch gepackt.
Boah, das glaube ich, ja.
Aber ja, auch hier nochmal an alle, die da waren, ihr wart so ein geiles Publikum und ihr habt uns, also mir auf jeden Fall, aber sicherlich auch Daniel, dieses erste Fuß ins kalte Wasser halten im Sinne von Live-Auftritten. Ihr habt uns das so leicht gemacht und zu so einem geilen Erlebnis gemacht. Da nochmal danke auf jeden Fall.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war auf jeden Fall mein Like.
Danke.
Dislike ist aus Gründen auf jeden Fall Magen-Darm-Erkrankungen, sage ich mal, jetzt so ganz
Ja.
oberflächlich gehalten. Ja,
Ja, das. Das
das ist
ist auf jeden
gemein.
Fall, das ist auch nicht schön, das ist
Das,
nicht schön. Also, ich
ja.
weiß nicht, kennst du diesen Norovirus? Das kennzeichnet sich ja auch durch ja, Erbrechen und wie sage ich es mal elegant, also der Betroffene schießt aus allen Rohren recht unkontrolliert, sage ich mal.
Ja.
Und wie ja die Zuhörerschaft weiß, ich arbeite ja in so einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung und also einer der Anrufe, die man nicht bekommen möchte, ist, wenn man irgendwie zwei, drei Tage frei hatte und die Kollegin ruft einen dann nach 3 freien Tagen kurz vor der Schicht an und sagt, nur dass du es weißt, wenn du gleich kommst, alle im Haus haben Noro. Das war, glaube ich, einer der schlimmsten Momente, da habe ich dann meine Berufswahl wirklich nachhaltig überdacht.
Boah, das glaube ich.
Im Endeffekt waren es dann nur 3 Leute, sie hat ein bisschen dramatisiert, aber ja.
War mir direkt wieder schlecht. Ja. Ah ja. Und hast du ein Like und ein Dislike dabei, Fabian?
Nee, tatsächlich nicht. Eigentlich hatte ich was im Kopf tatsächlich vor der Aufnahme, wo ich dachte, das ist ganz klar, das führe ich nachher ins Feld als Like und Dislike. Aber jetzt bin ich so leer von diesem Fall und diesen Fakten und diesem Gequatsche und so, dass ich das wieder komplett vergessen habe. Ich sollte mir vielleicht wirklich mal anfangen, so Skripte zu schreiben.
Mm.
Oder so Strukturen der Folge, wenn ich zumindest irgendwie das Gefühl habe, ich habe vielleicht irgendwie irgendwas, was ich gerne unterbringen möchte, was ich vielleicht vergessen könnte. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee, mal eine Notiz an mich selber. Ja.
Ja, das kenne ich auch. Man hat dann irgendwas auf dem Schirm und dann ist es einfach wieder weg, ne? Aber egal. Das zeichnet dich nur aus als positiv in die Welt blickenden Menschen, würde ich mal sagen. Nicht so viele Dislikes auf dem Herzen. Das ist doch auch mal was.
Ja, eigentlich gibt's ja, das ist ja das Dilemma ist ja eher, dass ich unglaublich viele Sachen richtig scheiße finde und dann mich einfach nicht entscheiden kann, was jetzt das Scheißigste ist, irgendwie so, ne? Was ich gut finde übrigens, das ist vielleicht ein kleines Like. Mhm. Wir hatten uns ja mal vor einiger Zeit darüber lustig gemacht, so ein bisschen, dass dieses deutsche EM-Trikot, dieses Pinke, so viel Hate bekommen hat. Mhm. So, echte Männer tragen kein Pink und was für eine Scheiße, was ist das für ein Trikot und so. Und uns ist tatsächlich auch jemand entfolgt bei Instagram einher, der hat uns das auch bei Instagram dann geschrieben, dass er uns ab sofort entfolgt, weil unsere politische Meinung findet er doof und er möchte auch nicht, dass wir darüber reden im Podcast. Machen wir natürlich trotzdem, habe ich ihm auch gesagt, dass wir das weiterhin tun werden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, dieses pinke EM-Trikot, was so gehatet wurde, ist das bestverkaufte deutsche Nationalmannschaftstrikot ever. Und das ist mein Like auf jeden Fall, ja, weil das einfach zeigt, dass diese, keine Ahnung, diese Debatte einfach so lächerlich und sinnlos ist. Die hat natürlich auch dazu beigetragen, denke ich, dass dieses Trikot so gut verkauft wird, ne? Aber Leute, ey, es ist einfach nur eine Farbe. Kommt
also
auch euer Leben klar.
Du kennst mich, ich bin nicht so im Fußball drin, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mir seit 1998 sehr, sehr groß gewachsene Männer in magentafarbenen Kostümen angucke. Und deswegen, also finde ich auch völlig lächerlich. Es gibt im Basketball ja immer jede Saison auch neue Trikots und neue Designs und so. Manche sind mal mehr, mal weniger gut, ne? Manche irgendwie, dann faden die so komisch aus oder es gibt so einen Farbverlauf oder so, die waren manchmal nicht so gut. Aber an sich leben und leben lassen, würde ich mal sagen. Und wie du sagst, es ist einfach nur eine verdammte Farbe.
Ja, also.
Ja. Das Leben ist multicolor und ja, da sollte jeder und jede genau das machen und tragen dürfen, was er oder sie möchte. Aber
ja,
ja, es ist natürlich, es ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen dämlich, also es ist so eine vorhersehbare Diskussion irgendwie, ne, die an dich schon nervt, dass man die 2024 überhaupt noch führen muss. Aber gut.
Ja, also ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass diese Sichtweise, dass man durch irgendwie die Farben, die jemand trägt, auf dessen sexuelle Orientierung schließen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Geisteshaltung die 90er verlässt oder so, aber offensichtlich herrscht die ja relativ breit noch vor, ne? Und keine Ahnung, also ich habe so ein zartrosa Hoodie, ich liebe den und
ich habe blaue Hosen, hallo. Ich bin auch total männlich unterwegs.
Dass du überhaupt Hosen trägst, das ist ja das Zeug, ne? Das,
immer nur heimlich und so, ja.
Ja, aber keine Ahnung, also so alle möglichen aufkommenden Moden werden ja immer kritisch betrachtet. Ne? Es gab ja tatsächlich irgendwie vor 200-300 Jahren Leute, die davor gewarnt haben, dass Kinder zu viel lesen, dass Lesen irgendwie die Leute verdirbt. Ne?
Und, gerade auch Frauen, habe ich gehört.
Gerade Frauen, ja, die werden aufmüpfig, die lernen dann irgendwie, was man so machen kann mit seiner Zeit, außer vielleicht zu kochen und am Herd zu stehen und was weiß ich was, ne?
Ja, Kinder zu gebären und so, ja.
Ja, genau.
Ja, und die Farben an sich haben ja auch unterschiedliche Zuschreibungen schon gehabt im Laufe der Jahrhunderte und so, ne?
Genau, Pink war ja mal die Jungsfarbe tatsächlich.
Genau, das kleine Rot, ja. So, ne? Vom
ja, das kleine Rot, genau. Mhm. Also, ja, das hat sich dann alles massiv geändert. Ich meine, alles ist irgendwo einem Wandel unterlegen, vom Schönheitsideal über verschiedene Moden. Ne? Alles gab es schon mal, alles galt schon mal irgendwie als schön. Jede Mode hat schon mal existiert. Und ja, ich denke auch, wir leben in der Zeit, wo man doch aus all dem, was existiert, für sich das rauspicken kann, was einem am besten gefällt. Und das sollten alle anderen irgendwie akzeptieren, solange es halt irgendwie natürlich nicht die eigene Freiheit einschränkt oder betrifft, ne? Tja.
Total. Und auch so dieses, also was ich momentan richtig gut finde, ist, dass so der Zeitgeist, sage ich mal, dahin geht, dass man einfach nicht die Körper anderer Menschen irgendwie großartig kommentieren sollte oder so. Also, ne, so irgendwie dieses ganze Judgy-Gedöns ist so ein bisschen ja, nicht mehr so stark vertreten. Aber ich finde es mittlerweile ganz witzig, dass wir jetzt in einem Alter sind, wo man sozusagen die Wiedergänger der Moden tatsächlich kennt. Ne? So die Schlaghosen irgendwie aus den 90ern sind jetzt wieder da und so. Und
Ja, auf jeden Fall. Es
ja.
kommt, also man merkt, dass irgendwie alles in Zyklen läuft.
Ja.
Was diese Body Positivity Geschichte angeht, da bin ich größtenteils bei dir. Ich finde auch gut, dass so gewisse Diskriminierungen, gewisse Stereotype aufgebrochen worden sind. Da gibt es aber dann irgendwie auch wieder Entwicklungen so ins andere Extrem, die ich irgendwie strange finde. Aber das ist jetzt eine Debatte, die ganz, ganz weit weg ins Abschweifen geht, und wo wir auch bis morgen
Abschweifbereit.
früh sitzen könnten. Ja. Nee.
Ja, du hast recht. Da könnte man dann in eurem möglicherweise Laber-Podcast irgendwann mal drüber reden, ja.
Ja,
Naja, aber
also
klar, da,
der
also da
ist ja
gibt's
fest geplant.
cool.
Also wir wollten den eigentlich schon im Juni gestartet haben. Also jetzt sind da aber nicht zugekommen. Aber Juli, August auf jeden Fall. Wir sind uns noch nicht ganz sicher über die Darreichungsform, sage ich mal. Wie, wo veröffentlichen und so. Aber ja, also dass der stattfinden wird und dass wir da im Prinzip das machen, was wir hier als Abschweifen auch im Podcast immer wieder tun, das ist klar. Ich meine, wir werden dann auch hier regelmäßig irgendwie abschweifen, aber so die Themen so in der Tiefe dann bei Stockbrot und Dosenbier eben
Cool.
beleuchten.
Könnt ihr mal eine Abstimmung bei Instagram zu machen oder so, falls ihr da irgendwelche zwei Favoriten habt, wo ihr noch nicht sicher seid oder so. Da lohnt sich eh ein Folgen umso mehr.
Ja, danke auch für diese sehr unauffällig vorgebrachte Werbung. Man merkt da so ein bisschen den Marketing-Profis auf
Ja.
jeden Fall.
Das könnte möglicherweise der Fall sein.
Ja, Lorna, ey, du warst ein wie zu erwarten perfekter Gast. Ich könnte jetzt hier auch noch mindestens 3 Stunden abschweifen mit dir.
Ja, machen wir bald.
Aber machen wir bald, genau. Und ja, bringen wir das hier zum Ende, damit ich das auch in
Ja.
vernünftiger Zeit schneiden kann.
Ja.
Heute ist Freitagabend, ich will es spätestens Sonntag veröffentlichen.
Cool.
Ja.
Ja,
Ey, ich
ganz
freue mich, dass du
herzlichen
da
Dank.
warst.
Ich freue
Danke.
mich auch ganz, ganz doll. Der Fall war echt hardcore, aber ich fand, wir haben den gut bearbeitet zusammen und hat. Es ist immer blöd, wenn man sagt, hat Spaß gemacht, aber es war schön mit dir darüber zu sprechen, dich zu sehen und zu hören und mich auszutauschen. Und du hast es super vorgetragen. Daniel wurde vermisst, aber ist dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, irgendwann, ganz, ganz
Absolut.
irgendwann, vielleicht komme ich nochmal vorbei und trage einen eigenen kleinen Fall vor, dann könnt ihr mal zuhören. Aber das dauert auf jeden Fall
Ja, also dass du wiederkommst, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich
Okay.
sage das mal ganz kurz hier. Also nachdem Steffen ja auch schon ein, zwei Fälle vorgestellt hatte und dann auch Laura zu Gast war, kamen immer wieder Leute, die geschrieben haben, dass sowohl Steffen als auch Laura irgendwie gerne wiederkommen dürfen.
Nett, das ist
Mein
echt
Gedanke ist
total
halt auf jeden Fall, dass beide das so in regelmäßigen Abständen auch tun, weil ich das auch, ich
Aha,
finde es auch
aha,
geil. Ich finde die Podcast-Dynamik, die ändert sich ganz angenehm mit einem Gast und ihr seid
Hm.
halt wirklich geile Gäste und man weiß, was man bekommt so, ne? Und
Cool. Das ist sehr nett. Ja, klar. Also, ja, ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Es war für mich auch total schön, beim ersten Mal dabei zu sein und dann diese total netten Instagram-Kommentare zu lesen über die eigene Person, wenn man zum ersten Mal so in so einer Öffentlichkeit steht, ist auch total bizarr. Aber es
Ja, auf
war
jeden
ganz,
Fall.
ganz lieb. Ihr habt eine ganz tolle Community. Ich fand die Leute auch total cool, die ich da ganz kurz, ne, im Krombacher in der Erlebniswelt sehen konnte von den anderen Zuhörenden sozusagen. Und das war eine coole Gemeinschaft. Deswegen, ja, bin
Voll.
ich da super gerne Teil von und ich bin immer noch total beeindruckt, was ihr da echt auf die Beine gestellt habt. Also, Chapeau
Ja,
und gute Nacht.
ich bin da manchmal auch so komplett fassungslos, wie sich das alles entwickelt hat. Und
Ja.
dieser Krombacher Abend hat sich echt wie so ein großes, geiles Familientreffen
Ja.
angefühlt. Das Einzige, was aus meiner Sicht an dem Abend nicht optimal war, also alles war perfekt, aber ich wäre gerne wirklich so mit jedem irgendwie ins Gespräch gekommen.
Ja,
Man
das
konnte
glaube
nicht
ich.
allen gerecht werden,
Ja.
ne? Das war ein bisschen schade. Aber du kannst dir nicht vorstellen, als ich dann nachher, als alles durch war, auf dem Heimweg war, wie platt ich auch einfach war, ne? Das
Das
war
glaube ich
so.
mir.
So viele Eindrücke und
Ja.
so kräftezehrend. Aber man hatte so im Prinzip direkt das Gefühl, das will ich möglichst zeitnah nochmal haben. Das war schön, ne?
Cool. Echt cool. Ja.
Ja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Laura, geil. Ich danke dir, dass du da warst.
Danke auch. Und ja, mach's gut, Fabi. Bis bald. Wir bleiben in Kontakt so oder so. Und ich freue
Auf
mich, wenn
jeden
der
Fall.
Fall online ist und
2 Tage, gib mir zwei
hoffentlich
Tage.
viele, viele Zuhörer und Zuhörerinnen findet. Wie immer bei euch.
Schlaf gut und euch allen danke fürs Zuhören. Bis zum
Genau.
nächsten Mal.
Tschüss.